Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 150 und das passt doch, entschuldigt die Ausdrucksweise, wie Arsch auf Eimer. Wir haben eine Jubiläumsausgabe und es ist die WM-Edition Nizza. Am Sonntag starten die 50 besten Profis der Welt und versuchen den Weltmeister herauszufinden. Ganz klar, das ist das Thema im Podcast, deswegen nicht lange schnacken, rein in die Werbung und dann rein in den Chat Nr. 150.
Und in der Werbung, Nils, Whoop, wieder unser Presenter für die heutige Pre-WM-Ausgabe sozusagen. Einfach schon mal direkt vorab, wenn ihr Whoop mal ausprobieren wollt, join.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes, da kriegt ihr 4 Wochen kostenlos und gratis Whoop, mit dem ihr einfach alle eure Vitalwerte tracken könnt, eure Recovery Score tracken könnt, eure Belastung tracken könnt und auch vor allen Dingen Habits. Nils hat es letzte Woche schon erzählt, er hat herausgefunden, Koffein am Abend hilft für seinen Recovery Score. Ich habe das jetzt auch mal ausprobiert, Nils. Bei mir nicht.
Aber gut, aber das Ding ist ganz einfach, Nicky Boy, du verwechselst Espresso mit Espresso Martini. Weil da ist bei mir auch eine ganz, klare Korrelation.
Also bei mir ist, ich wollte da noch fragen, hast du eine Decaf-Variante genommen an Espresso oder hast du wirklich Vollgas Koffein und dann kannst du besser schlafen? Also wir haben ja tatsächlich eine Nachricht bekommen, dass es 2 Leuten auch so geht wie dir, bei denen das genauso ist, wenn die abends Kaffee trinken, dass sie dann besser pennen, besseren Score haben, was ja super interessant ist, weil alles, was du darüber liest, sollte es nicht so sein. Bei mir ist es so, wie es sein sollte.
Aber da sind wir eigentlich auch wirklich bei dem oder einer der Vorteile von Whoop. Also ich sage ja immer, gerade diejenigen, die noch nicht so ein top ausgeprägtes Körpergefühl haben, wie vielleicht Athleten wie Nick und ich, die halt von klein auf schon Sport gemacht haben, die dann zum Teil auch Profisport gemacht haben und die wissen natürlich sehr genau, wie sie sich fühlen und wie das subjektive Gefühl dann im Einklang ist mit den objektiven Werten, die euch so ein Whoop zurückbringt. Aber wenn ihr das eben nicht habt, ist es wirklich extrem hilfreich, um halt einfach zu sehen, wie fühle ich mich? Ist es auch genauso, wie ich mich fühle? Oder aber halt, wie jetzt bei mir, auch wenn du ein ausgesprochen gutes Körpergefühl hast, was ich von mir sagen würde, dass du auf einmal feststellst, hey, das ist abends gar nicht schlimm, wenn ich einen Espresso trinke, sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann besser schlafe. Und deswegen ist Whoop tatsächlich ein Tool, was euch in vielen Bereichen helfen kann, auch teilweise den Stress wegzunehmen, dass du halt denkst, boah, ich habe jetzt unruhig geschlafen, bin ja total fertig und auf einmal siehst du, dass der Recovery Score doch gut ist, weil du halt die Zeit, die du geschlafen hast, sehr gut geschlafen hast. Und das verändert das Mindsetting schon. Ich würde nicht am Wettkampftag oder am Tag von wichtigen Meetings oder so reingucken, weil das kann dann natürlich auch nervös machen, wenn man sieht, dass der Recovery Score schlecht ist. Man kann gute Leistung bringen, auch wenn der Recovery Score schlecht ist. Das habe ich jetzt auch gelernt. Aber manchmal hilft Unwissenheit, ja. Schlussendlich muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um einfach eure Gewohnheiten ein klein bisschen in Frage zu stellen oder aber halt ein Körpergefühl zu entwickeln oder ein gutes Körpergefühl noch auszuprägen. Checkt es einfach mal aus, ihr habt nichts zu verlieren, aber eine absolute Empfehlung.
Ja, join.whoop.com/pushinglimits und jetzt wieder rein in den Podcast. Triathlon-Chat 150, Nils, Jubiläumsausgabe und es ist die Pre-WM-Episode. Und da muss ich natürlich fragen, bist du schon richtig in Stimmung? Bist du in Nizza, im Nizza-Fieber?
Ich bin voll im Nizza-Fieber. Ich habe es eigentlich gar nicht gedacht, weil bis so vor einer Woche hat mich das alles noch gar nicht so interessiert. Spannenderweise, das ist mir auch jetzt erst bewusst geworden, habe ich auch tatsächlich keinen einzigen Athleten, der in Nizza startet.
Also
von dem Gesamtcoaching-Team haben wir schon ein paar, die unten sind, aber auch da nur ganz, ganz wenig, was ja wirklich krass ist, weil da sieht man auch wieder so diesen Stellenwert von Kona und von Nizza. Allerdings habe ich jetzt oft gedacht bei den Bildern, dass es schon auch eine WM-würdige Location ist. Also die Bilder sehen einfach cool aus, diese Promenade d'Anglais, natürlich die Bilder vom Radfahren, die man jetzt sieht. Und ich muss auch sagen, weil wir uns ja ab und zu darüber beschwert haben, oder nicht beschwert haben, aber uns darüber unterhalten haben, dass so das Social-Media-Game so austauschbar ist, so ein bisschen langweilig ist. Ich finde, das hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen echt geändert. Also werden wir gleich ein paar Beispiele nennen. Sam Long ist ein Beispiel, der ja spannenderweise, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der ja interessanterweise den Videografen gerade hat von Tadej Pogacar.
Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe auch schon was gesehen. Also das ist meine Lieblingsszene, die muss ich jetzt schon spoilern, ist so, am Sonntag treffe ich mich, ich weiß nicht, wie der Typ hieß, am Sonntag treffe ich mich immer hier mit dem Kollegen, der hat die zweitstärksten Beine hinter Tadej in Slowenien. Wir machen aber nichts Spezielles. Wir fahren einfach immer nur lang mit vielen Höhenmetern und wenn es hoch geht, versuchen wir einfach immer über 400 Watt zu fahren.
Ja, genau. Also die Episode habe ich auch gesehen, weil ich jetzt tatsächlich da jede Episode gesehen habe, weil das irgendwie auch so cool war, wie er ist ja früh nach Europa gekommen, um sich vorzubereiten und seine Frau, ich weiß gar nicht, ob sie Italienerin ist oder einfach nur italienische Wurzeln hat, also ihre Oma, die Oma seines Sohnes oder deren, die Oma, nee, die, ihre Oma, so, jetzt haben wir es, die ist Italienerin. Ihre Oma von Sam Long, die Frau ist Italienerin, deswegen sie hat italienische Wurzeln, ich glaube, sie ist wirklich US-Amerikanerin, ist letztendlich auch egal, aber sie wohnt halt bei der Oma und es ist ja relativ viel schief gelaufen auch. Das Rad war ja am Anfang nicht da oder war kaputt oder was auch immer. Aber wie er sich auch schwer getan hat, am Anfang in Europa zu trainieren, also so diese Kulturunterschiede auch zwischen USA und Europa, das fand ich wirklich cool. Und dann hat er halt diesen Filmografen, Videografen von Tadej getroffen, weil er an der Nähe der slowenischen Grenze wohnt. Und der hat jetzt quasi die Videos produziert von Sam Long und das war echt nochmal Next Level, fand ich. Also muss man sich, glaube ich, einfach mal angucken. Und gerade nach dem Umzug von der Location in Italien nach Nizza, wo er dann halt vor Ort trainiert hat, war das auch extrem cool, halt einfach so diese Strecke zu sehen. Und auch das, was wir oft schon gesagt haben, die US-Amerikaner sind jetzt meistens nicht die Jungs mit den besten Radskills. Und das hat er dann auch festgestellt, war dann am Anfang wirklich auch, hatte die Hosen voll auf gut Deutsch, da runterzufahren. Und du hast gemerkt, dass ihn das tierisch beschäftigt hat. Das ist dann im Laufe der Zeit, die er jetzt in Nizza war, besser geworden. Aber einfach cool zu sehen, auch so diesen Struggle, den dann so Weltklasse-Profis wie ein Sam Long haben, wenn sie halt mal in einer anderen Umgebung sind, in einer anderen Kultur, kann man jetzt fast sagen, sich bewegen. Und da muss man echt, das hat extrem Spaß gemacht, zuzugucken. Und dadurch ist dann natürlich auch einfach, ja, so dieses Interesse gestiegen. Und ich finde, von den Norwegern hat man relativ wenig gesehen. Die haben sich wahnsinnig fokussiert vorbereitet. Von Patrick hat man gar nichts gesehen. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also wirklich 0,0. Und das kann bei Patrick alles heißen. Also das kann halt auch tatsächlich bedeuten, dass er in der gleichen Form am Start steht, wie es letztes Jahr in Kona der Fall war. Und das weiß jeder, was das bedeutet. Also den wird mit Sicherheit keiner mehr unterschätzen. Aber so diese Gesamtberichterstattung, gerade was Sam Long anbelangt, das war irgendwie nochmal, war auch neu. Also so, ich habe es so noch nicht gesehen. Und das fand ich extrem cool. Hat tierisch Spaß gemacht. Und ich bin jetzt schon wirklich, ja, bin echt im Fieber. Habe mir jetzt auch so ein paar Interviews schon angeguckt. Habe dann gestern ein Interview gesehen mit Jonas Schomburg, der für mich ja von Anfang an schon so der deutsche Geheimfavorit war. Und als ich dann gesehen habe, wie cool der halt einfach echt, es ist einfach eine coole Socke. Und da habe ich noch mehr gedacht, der Typ, der wird ein richtiges Ding raushauen am Sonntag. Also ja, ich bin schon voll drin. Also das ist wirklich, ich habe richtig, richtig Bock. Reda ist jetzt, finde ich, hast du was gesehen? Lass mal das Blatt umdrehen.
Ja, ja.
Du bist dich relativ rausgehalten.
Bei mir war es so, am Anfang der Woche habe ich dann von Strati einen Post gesehen und dann so, Race, ja, ist schon. Dann habe ich nochmal mein Handy rausholen müssen und wirklich nachgucken, ob jetzt schon Race Week ist von Nizza. Und dann so, ja, tatsächlich. Und dann habe ich gedacht so, ja, irgendwie ist bei mir noch nicht so viel in den Feed gespült worden und noch nicht so richtig WM-Stimmung da. Und dann hat sich es bei mir geswitcht. Ich glaube, es war Mittwoch, wo super viele Pros ihre oder Plattformen, so die Bikes der Profi, die Setups gepostet haben. Also Patrick hatte auch so ein super geiles, wahrscheinlich hat Canyon das gemacht, wo dann das Rad war und dann darüber schwebte der Helm so in seiner Position, wo er normalerweise ist. Und dann Sam Laidlow hat dann da irgendwie auf dem Balkon steht das Fahrrad frei, schwebend da und fällt fast ins Meer. Und wo du dann diese geilen Setups wieder siehst, wenn die Bikes alle race-ready sind, mit Scheibe drin, voll equipped mit mindestens 3 Flaschen bei jedem am Rad oder 4. Da hat es mich dann wieder gepackt und dann bin ich auch angefangen so, aktiv auf die Accounts zu gehen, zu gucken, gibt es schon irgendwo noch Infos von den Athleten oder irgendwie gibt es schon erste gute Interviews irgendwo, die man sich reinziehen kann. Und dann heute Morgen habe ich noch die PK, so Ausschnitte gesehen von Blumi und Eden. Und da muss ich sagen, mein neuer Geheimfavorit ist Gustav Eden, weil der wirkt wieder so relaxed wie zu seinen Hochzeiten. Also Da war dann die Frage, ob jetzt Nizza wichtiger ist oder Hawaii, weil jetzt ja Nizza das letzte Mal ist. Hat ein Journalist ihn gefragt und dann sagt er, ja, also schon wichtig, aber ich habe ja schon mal Hawaii gewonnen, nicht so wie Christian, der neben ihm sitzt. Also weißt du, verteilt seinem Teamkollegen und seinem Trainingsbuddy sofort im ersten Satz wieder die Spitze. Und ja, also der hat so dieses Schelmische wieder, so dieses Lausbubenart, die er immer so hatte. Und ich glaube, der ist richtig in Form, darf man nicht unterschätzen. Und dann, wenn man sich Blumi anguckt, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, der daneben, der sieht so scharf aus, der ist so skinny. Also da ist dann die Frage, entweder schießt er alles ab oder hat er überzockt auf der Gewichtsseite, auf der Trainingsseite und ist der sogar schon ein bisschen drüber. Das ist für mich, ja so, ich meine, das wissen wir erst am Race Day dann, das wird für mich auch ein super spannendes Thema sein. Und dann so Athleten, hast du gesagt, Patrick, hast du kaum was gehört, dann bin ich bei Magnus Ditlev auf die Seite gegangen. Und dann oben waren so ein paar angepinnte Posts oder so, ja, dann gehst du drauf, dann ist so ein Video mit The Feed und so ein bisschen Sponsoring Sachen, die man wahrscheinlich machen muss oder die Sponsoren gemacht haben, wo dann ein Collab-Post war. Aber der wirklich letzte reale Post von ihm war der nach Ironman Frankfurt mit dem DQ. Also das ist auch wieder so ein Ding. Der ist auch dann in, ja, wie nennt man, Stealth-Mode gegangen. Die sind untergetaucht für die finale Vorbereitung auf die WM. Da siehst du halt wieder, ja, die Athleten, die dann wirklich sagen, ich gehe all in und es geht einfach ums Siegen, da wird dann auch bei vielen, obwohl es heute einfach dazugehört, teilweise auch Social Media einfach links liegen gelassen. Bei so Athleten wie Magnus Ditlev, Patrick Lange und andere Athleten machen dann mehr, wie ein Sam Long. Also das wird dann wieder jetzt interessant zu sehen. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht richtig oder falsch, aber es gibt einfach Athleten, die dann sagen, nee, für die WM, die letzten 6 bis 8 Wochen kompletter Fokus und alles andere wird halt ausgeblendet. Ich kümmere mich ums Training, Ernährung, Recovery, Schlaf und mehr nicht. Alles andere ist mir egal. Also das finde ich ganz spannend, so die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und ein Athlet, der auch viel kommuniziert hat, war ja dann Martin van Riel, der mit dieser Überraschung rauskam, dass er da ein bisschen mental gestruggelt hat und umgeknickt ist im Training und diese Verletzung hatte. Konnte ich natürlich gut mitgehen, da mit diesem Umknicken und der Fußverletzung. Das ist ja auch gerade immer noch mein Thema.
Ich wollte gerade sagen, vom mentalen Struggle bist du meilenweit von entfernt.
Ja, nein, aber diese Fuß-Rehab-Geschichte, was er dann für Übungen macht und ist dann auf dem Alter-G gelaufen oder in der Höhenkammer, ist dann irgendwie 45 Minuten auf 8000 Meter oder sowas, oder 6000 Meter, ich weiß gar nicht mehr, 6000 waren, glaube ich, gelaufen und hatte dann bei 15 Schnitten 160er Puls oder sowas. Also die haben da auch ganz alternative Trainingsmethoden nochmal rausgepackt. Und ich finde sowas auch immer interessant, weil das ja auch neue Reize sein können, gerade für so Profiathleten, die ja schon, wo der Körper einfach gefühlt jeden Trainingsreiz schon kennt, kann sowas ja manchmal auch nochmal wieder einen Extragang freischalten. Und er hat halt erzählt, durch die Verletzung konnte er nicht so viel laufen, ist halt brutal viel geschwommen und Rad gefahren, ist in der Radform seines Lebens. Was er für Nizza, für die Strecke und er ist auch ein Leichtathlet, auch nicht so verkehrt sein muss. Also, ja, es gibt echt viele Unbekannte und viele, viele gute Stories jetzt schon vorher. Und da muss ich dann sagen, bin ich so wirklich, um es jetzt drauf zurückzukommen, bin ich im WM-Fieber? Ja, bin ich. Und ich bin über die Fahrräder in die Bubble reingerutscht, in das Rabbit Hole. Und dann hat es mich voll gefangen und ich bin von einem zum anderen gesprungen und jetzt, wo du die Videos von der Race Week, die habe ich noch nicht gesehen, mit Sam Long angesprochen hast, werde ich mir die natürlich auch vorher noch einziehen.
Ja, musst du unbedingt, weil die halt einfach echt auch ästhetisch aufgenommen worden sind. Super spannend, was du gesagt hast. Mit Gustav Iden sehe ich 100% ganz genauso. Also für mich, wir werden die Tipps noch machen, müssen wir machen. Ich tippe ihn auch tatsächlich auf 1. Ich glaube, dass er das Ding am Sonntag abschießen wird. Aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Und das finde ich halt, was mich am meisten daran freut, ist, das hat ja jeder mitbekommen, dass seine Mama gestorben ist, dass er danach dann echt Achillessehnenprobleme hatte. Das kommt ja alles zusammen. Und das ist so cool zu sehen, dass so ein junger Kerl einfach sein Mojo wiedergefunden hat. Also man hat es ihm ja auch wirklich angesehen, dass es ihm nicht gut ging. Und er ist ja so dieser Spitzbub, der halt einfach, ich glaube, der ist auch echt schlau. Das merkt man, finde ich, immer irgendwie so zwischen den Zeilen. Hat einen super guten Humor und zu sehen, dass der halt einfach wieder zurückgefunden hat in seine Spur, das ist, finde ich, ein echt eigentlich das, was am meisten zählt, dass er einfach wieder richtig Spaß hat an dem, was er macht. Und mit dem Spaß ist, glaube ich, tatsächlich auch so die Leistung jetzt wieder gekommen. Und ich habe auch das Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, dass er halt einfach nochmal viel fitter ist als in Frankfurt. Und das darf man auch nicht vergessen, da war er halt auch schon richtig gut. Und da hatte er so eine Einheit, wo er mit Kasper Stornes und Blumi mitgehalten hat. Jetzt meinte er, waren einige Einheiten dabei und sie haben ja auch Blumi abgestellt. Und das habe ich halt auch gesehen. Die haben jetzt nicht viele Videos gemacht, aber die Videos, die sie gemacht haben, ich bin jetzt gerade wieder mit dem Junior alleine zu Hause. Und dann ist ja immer so die Arbeitszeit dann nochmal, so die zweite Rutsche ist dann immer, wenn er im Bett ist und dann wird erst gearbeitet und danach gehe ich dann meistens nochmal rein und dann ist wirklich, dann bist du eigentlich schon müde, willst eigentlich ins Bett gehen und ratzfatz sitzt du dann doch nochmal eine Stunde vor YouTube und guckst dir diese ganzen Sachen an. Und da war dann auch das eine Video, ich weiß jetzt auch nicht mehr von wem es war, aber wo Christian Blum halt fällt halt vom Super Sunday, machen sie jetzt ja immer. Also die haben es ja jetzt ein bisschen umgestellt. Das ist ja jetzt nicht so, sonst war es ja immer Super Saturday und Super Sunday. Super Saturday war halt der Long Ride mit einem kurzen Koppellauf. Und dann am Sonntag der kurze Ride mit einem langen Koppellauf. Jetzt haben sie die beiden Sachen ja kombiniert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jetzt ist es der Super Sunday. Jetzt fahren sie halt 4 Stunden Rad und machen danach einen 30 Kilometer Koppellauf. Also das ist schon echt so. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, was komplett neu ist. Das haben sie wohl auch schon vor Frankfurt gemacht, haben das jetzt aber halt nochmal wieder auf ein Next Level gebracht, weil sie halt einfach mehr Wochen hatten, wo sie das hintereinander machen konnten. Also sie haben jetzt ja wirklich eine extrem gezielte Vorbereitung gemacht, waren ja 5 Wochen in Font-Romeu, wo sie auch gesagt haben, was besser ist, weil es halt nicht ganz so hoch ist. Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr von Nizza auch oft drüber gesprochen, dass halt einfach dieses Sierra Nevada, wo du auf 2-1 bist, halt wirklich einen sehr, sehr hohen Impact auf den Körper hat, gerade auch was die Regeneration anbelangt, also halt das Schlafen, die Ruhe zwischendurch, weil du dann halt auf 2-1 bist und das Font-Romeu ist ja, glaube ich, auf 1800, also ist ja interessanterweise auch eher die Höhe von St. Moritz oder auch in den USA Boulder Colorado ist noch ein bisschen niedriger, ist glaube ich 1600 Meter hoch, aber wo du halt dann schon, wenn du hochfährst, halt den Höhenreiz extrem hast, wenn du runterfährst, dann aber auch sehr schnell die Race-Pace-Intervalle auf Meereshöhe fahren kannst, um halt den Reiz entsprechend zu setzen. Und dann, was die Regeneration anbelangt, gerade auch was den Schlaf anbelangt, halt auf einer Höhe bist, wo der Impact nicht ganz so hoch ist wie jetzt in der Sierra. Und da haben sie halt...
Gerade wenn die Volumina nochmal hochgehen, ne?
Exakt. Und wenn halt auch die Race-Pace-Intervalle halt einfach sehr, sehr wichtig sind oder beziehungsweise die VO2-Max-Intervalle dann an Bedeutung verlieren. Also das haben sie dann auch nochmal erzählt. Die bauen sie dann schon beim Schwimmen noch ein. Aber ansonsten versuchen sie wirklich an der Schwelle zu arbeiten oder halt die Race-Pace-Intervalle entsprechend spezifisch zu machen. Und da waren sie ja 5 Wochen, also da haben sie wirklich einen sehr, sehr langen Block gemacht und sind dann, glaube ich, 3 Wochen vorher klassisch runtergegangen und dann halt an die Küste in Frankreich, in die Nähe von Nizza. Jetzt sind sie dann halt nach Nizza reingezogen. Und da war es dann auch tatsächlich so, dass er halt ein Super Sunday hatte, 14 Tage vorher, wo der wirklich geflogen ist. Also da hatte er so die Radbeine seines Lebens. Kann ich dir vielleicht auch nochmal raussuchen. Ist einfach interessant, das zu sehen. Und dann haben sie Koppellauf 3x9 Kilometer gemacht mit Warm-up und dann halt auch noch kurz Cooldown. Und da ist der halt Zeiten gelaufen. Da hast du wirklich gedacht, alter Schwede, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, da ist er die letzten 9, er ist immer 4,5 hin, leicht ansteigend, aber mit Rückenwind und dann umgedreht zurück, leicht abfällig Gegenwind. Und ich glaube, die letzten 9 ist er dann irgendwie, ich glaube so 3, ich weiß es jetzt nicht on point, aber irgendwie so 3,25 hin und 3,17 zurück.
Ja.
Also wo du wirklich so denkst, Alter, das sind doch 73 spezifische Trainingseinheiten, also wirklich krass. Und was ich so beeindruckend fand, war gar nicht jetzt die Geschwindigkeiten, die waren auch sehr beeindruckend, aber ich glaube, bei der 3,30er Pace haben sie ihn interviewt von der Seite. Und da sah das so aus, als wenn der Fünfer-Schnitt joggt. Weißt du, also wie der da redet und so. Und dann hat er gesagt, I'm feeling really good in 3:30 pace. Und dann dachte ich, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann ist halt so dieser Zoom raus und dann siehst du halt wirklich, wie schnell der rennt. Gerade dann halt auch von hinten. Da siehst du dann ja wirklich auch die Schrittfrequenz, wie hoch die Ferse kommt und sowas. Und da war der so richtig pumped. Weißt du, da war so dieses Gefühl, wenn du genau weißt, der hat 100% Gänsehaut gehabt und der Puls war immer noch bei 120, da ist das Adrenalin echt nur so durchgerascht. Und da habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, alter Schwede, fuck, wenn das nicht so eine Einheit war, wo er nicht überzogen hat. Das hat man ja manchmal im Training, also dass man dann einfach wirklich sich extrem gut fühlt. Vielleicht hatte er da auch so einen kleinen Höheneffekt schon, das ist ja manchmal so. Das hatte ich, glaube ich, mal erzählt, als ich das einzige Mal in der Höhe war, war es ja ganz genauso. Da war ich in Flagstaff, habe mich auf Kona vorbereitet, bin, glaube ich, 4 Wochen vorher dann runtergegangen nach Tucson, weil ich nicht genau sicher war, klappt das alles mit der Höhe. Und dann hat die Höhe bei mir halt so angeschlagen, dass ich mich dann im Training in Tucson für Hawaii komplett platt gemacht hat. Weil halt jede Training, also da musste ich halt einfach so dran denken. Ich hatte auch so eine Trainingseinheit 2 Wochen vor Hawaii. 2009 war das. Das war der beste Tag meines Lebens im Sport. Aber es war halt leider nur eine Trainingseinheit. Und an die musste ich halt denken. Da habe ich mich dann so ertappt gefühlt. Es waren nicht die Geschwindigkeiten, die Blumi da realisiert hat. Aber für mich individuell habe ich mich genauso gefühlt wie Blumi da in der Situation. Und habe gedacht, alter Schwede, 2 Wochen vor Kona, not good. Und insofern glaube ich auch tatsächlich, dass Gustav für mich der Mann ist, den es am Sonntag zu schlagen geht. Also ich glaube wirklich, dass Gustav gewinnen wird. Dann habe ich nochmal so die Laufzeiten von Blumi irgendwo auf Instagram gesehen dieses Jahr. Texas ist halt, glaube ich, eine 2:32 gelaufen, hat gewonnen. Dann waren auch immer so die Splits. Also das war dann, glaube ich, 3:35 pro Kilometer. Dann Frankfurt 2:30, 3:28 pro Kilometer und die beiden 70-3-Rennen, die er gewonnen hat. Oder nicht. Er hat ja Oceanside hat er nicht gewonnen, weil er den Platten hatte, hatte aber die schnellste Laufzeit. Und in Aix-en-Provence hat er ja auch gewonnen. Da ist er 3:11 pro Kilometer gerannt. So, das ist schon so. Und wenn du das so siehst, du siehst halt 2 Ironmen mit 3:30 und 3:32 im Schnitt und 2 70-3-Distanzen mit 3:11 pro Kilometer im Schnitt, dann denkst du schon so, ey, der Typ, klar, ist vom Papier her absolut die Nummer 1. Dann siehst du noch genau, was du gesagt hast, dass der halt einfach austrainiert ist bis zum Letzten. Ich glaube, er sieht fast noch fitter aus als vor Tokio, aber da hat man solche Bilder auch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass der ein bisschen die Schraube überdreht hat. Und gar nicht unbedingt gewichtsmäßig, aber das haben wir schon oft drüber gesprochen. It's a fine line between fast and fucked. Und ich glaube, dass er gar nicht gewichtsmäßig überzogen hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass er jetzt vielleicht im Training einfach nochmal sich vielleicht auch tatsächlich in dieser Trainingseinheit so ein mitgegeben hat, dass die Frage groß ist, erholt er sich davon? Ich meine, 2 Tage vorher kann das Ganze noch funktionieren. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Gustav ganz oben stehen wird. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, müssen wir ja nicht am Ende machen. Ich glaube tatsächlich, dass Jonas Schomburg Zweiter wird. Ich glaube, dass Jonas Schomburg Zweiter wird. Und ich glaube, dass Blumi, der wird natürlich ein gutes Rennen haben, aber der wird wie in Kona, wird er Dritter werden. Das sind meine Prediction für die Top 3. Wir können gleich nochmal Top 5 machen, Nicky Boy.
Oh, das ist spannend.
Mhm. Aber eins hast du ja schon getippt. Jetzt hast du dir schon Gedanken gemacht.
Ja, für mich ist der Favorit. Ich weiß nicht, ob ich es. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, ob ich ihn dann wirklich auch auf die 1 setze. Weil am Ende ist es ein Gambling, wie du gesagt hast, eigentlich vom Papier her Blumi und auch von den Rennen dieses Jahr. Aber natürlich, der Kurs ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste für ihn. Da ist auch wieder, wenn ihn sein Mojo wiedergefunden hat, plus die guten Erinnerungen an den Kurs auch, 70-3-Weltmeister in Nizza geworden. Und wenn er da einfach den Sieg riecht, dann wird er das Ding durchziehen. Aber du hast natürlich auch noch eben den Martin van Riel, du hast einen Ditlev, du hast einen Jonas Schomburg. Da sind so viele am Start. Du hast einen Sam Laidlow, du hast einen Strati. Was machen die? Fährt da irgendwer weg? Du hast einen Patrick Lange. Also, ich habe so viele Favoriten, dass ich mich echt schwer tue, da irgendwen, keine Ahnung, es könnte auch wirklich sein, dass irgendwie, wenn ein Jonas mit dem, was er jetzt gemacht hat, guck mal, wie der in Rot geraced ist. Und da war vorher dieses Frankfurt-Ding. Und wenn der sich jetzt nochmal wirklich fokussiert hat, nur auf Nizza, das ist rein von den Leistungen her, was der Schwimmen, Radfahren, Laufen kann. Wenn du da sagst, Blumi ist der Favorit. Also wenn wir jetzt mal Radfahren und Schwimmen nehmen, ist Jonas auf jeden Fall vorne. Und ich weiß nicht, wenn Jonas mal den Marathon richtig zusammenkriegt, vom Potenzial her, von den Unterdistanzen, kann er ja auch in diese Bereiche laufen wie ein Blumi. Weiß ich nicht. Also man könnte Jonas auch auf die 1 setzen. Ich bin da ist jetzt auch noch so ein bisschen natürlich die deutsche Brille, die da mitspielt, aber ich würde auch im Gustav das einfach so, so sehr gönnen, dass der mal wieder ein Ding abschießt und dann halt auch richtig. Also dann hast du noch einen Kaspar Stornis, der dabei ist.
Naja, also wenn du
muss ich mich jetzt schon festlegen. Nils, muss ich mich jetzt schon festlegen.
Ja, nee, ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und dann, aber du musst dich festlegen, musst du dich. Wir können auch
okay,
sagen,
dann sag du noch was dazu und ich überlege kurz, auf
genau,
wen ich mich
genau.
Festlege.
Wir können auch sagen, du gibst am Ende des Podcasts dann deine Top 5 ab. Weil,
nee, ich mach das dann jetzt gleich. Komm.
Das ist ja tatsächlich das Faszinierende, dass du, wenn du, wer das Ding gewinnen kann, da kannst du dann ja Rudi van Berg, wenn du dir anguckst, wie der performt hat die letzten Jahre. Der war Vierter in Nizza, ist dann Dritter geworden auf Hawaii. Der kann das Ding auch gewinnen. Der ist da aufgewachsen. Leon Chevalier war immer ein Platz hinter Rudi van Berg. Der kann das Ding auch gewinnen. Du hast es gesagt, ein Kasper Stornes kann das Ding gewinnen. Patrick Lange kann das Ding gewinnen. Jonas, natürlich, absolut. Sam Laidlow kann das Ding natürlich auch gewinnen. Also du hast wahrscheinlich, wenn du mal so guckst, 15 Namen, wo man wirklich sagen kann, die könnten das Ding abschießen. So, das wäre jetzt nicht so die richtig große Sensation. Also jetzt so bei Strati, das wäre natürlich eine absolute Sensation, weil den würde ich jetzt noch so eine Kategorie dahinter stellen, weil er einfach, er hat natürlich Barcelona gewonnen, aber so Rot, da hast du dann schon gemerkt, da waren Jonas und Sam dann doch nochmal irgendwie so eine Spur da drüber. Und ich glaube, diese Tür muss er erstmal durchgehen. Und da sehe ich auch, genau wie du es halt aussagst, da sehe ich so einen Jonas irgendwie aufgrund der Unterdistanzleistung und auch tatsächlich, ich finde, aufgrund der Art und Weise. Also auch, das war halt auch so krass.
Risikobereitschaft ist gerade
genau
das, was
das
ich
hat er
bei dir.
Voll. Wo er so meinte, ja klar ist das riskant, das kann funktionieren, wenn ich unmittelbar aus der Höhe komme, es kann aber auch nach hinten losgehen, aber ich habe Bock aufs Risiko und man sieht ja, wie ich so race. Weißt du, so, das ist so.
Genau, und auch so, das ist ja dann auch bei das, was bei Jan, wenn du das jetzt in das Kontext von den Athleten setzt, die du gerade besprochen hast, ich hatte das sofort, als du gerade gesagt hast, Strati, durch die Tür muss er ja erstmal gehen, da hast du ja absolut recht. In Rot, wir haben ja auch im Podcast mit Fred darüber gesprochen, bei Sam, was wäre passiert, wenn er einfach mal mitgefahren wäre? So, wäre er geplatzt oder wäre es gut gegangen? So, aber dieses Risiko ist in Sam Laidlow gegangen. Das ist ein Chombi gegangen, der nach dem Wechsel so schnell gewechselt ist, einfach weggefahren ist. Oder in Frankfurt auch, einfach weggefahren ist. Und Strati hat halt unfassbar starke, super solide Rennen gemacht. Aber um so ein Ding zu gewinnen, musst du halt einfach dieses Risiko gehen und es dann, ja, im Optimalfall geht es halt dann gut. Ja, aber die Chance, dass es nicht gut geht, ist halt auch einfach da, ne? Also wie oft haben wir das schon gesehen, dass irgendwer ein großes Risiko gegangen ist und dann halt irgendwie 14. geworden ist, weil er völlig geplatzt ist. Und das ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Für so ein Rennen wie die WM musst du das natürlich machen. Und es ist leichter für Athleten, die das schon 1, 2, 3, 5 Mal gemacht haben und einfach wissen, wie sich es anfühlt und genau wissen, bis wo kann ich gehen und wo nicht. Also wie so ein Sam Laidlow, der weiß, ja, 400 Watt fahre ich nicht durch, aber ich kann halt 10 Minuten, 15 Minuten 400 Watt fahren und dann kann ich auf meinen Ironman-Pace setteln und beim Strati ist dann so, kann ich das auch oder kann ich es nicht? So, ne? Der ist halt die Rennen eher so gefahren, dass er safe ist in seinen Bereichen und hat damit unfassbar gute Rennen gemacht, aber um das Ding zu gewinnen, ist diese Risikobereitschaft, die du gerade angesprochen hast, ja, das ist genau das, was dann am Ende wichtig ist. Ja, hast du absolut recht. Ja, müssen wir mal schauen, was
exakt.
Da
ich glaub, das ist auch
dann rauskommt.
Exakt, und das ist auch genau das, was für mich dann für einen Gustav Iden spricht, weswegen ich ihn auf 1 gesetzt habe und Jonas nicht, weil Gustav Iden, und der hat eine Sache gesagt, das fand ich sehr, sehr interessant, dass er gesagt hat, dass er glaubt, dass er der Athlet ist, der am erholtesten vom Rad steigt, weil er sich halt selber auch so als Natural Cyclist sieht, also der halt einfach von Natur aus schon diese Skills beim Radfahren hat und er meint, er weiß ganz genau, wie man runterfährt, ihn stresst die Abfahrt überhaupt nicht, er weiß ganz genau, wie er da fahren muss, um halt Energie zu sparen und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich glaube tatsächlich, dass Jonas dieses Win or Die, diese Mentalität, der kommt dann auch, glaube ich, in so einen Rausch rein. Aber das beinhaltet natürlich auch immer, dass du so 1-2% mehr investierst, als halt vielleicht dann so ein Gustav Iden, der ein klein bisschen relaxter an die Sache rangeht. Und Gustav Iden, er weiß halt, wie es geht. Er hat halt schon Hawaii gewonnen, das heißt, er war schon Ironman-Weltmeister. Er ist auf der Strecke, auch wenn es natürlich ein bisschen eine andere Strecke war, weil es halt nur die Hälfte der Distanz war, aber schon 73-Weltmeister geworden. Und das ist immer so, erinnere dich, als wir über den Ironman Thun gesprochen haben und vorher, und als wir darüber gesprochen haben, wer wohl zu den Favoriten gehört, als ich zu dir gesagt habe, ich glaube, dass Leo Arnold ein gutes Rennen haben wird, auch wenn die Saison bisher nicht gut gelaufen ist, weil das halt einfach ein Ort ist, an dem er sich wohlfühlt. Und schwupps hat er das Ding ganz, ganz souverän gewonnen. Und das spielt halt ein Gustav auch in die Karten, dass er halt einfach weiß, das ist ein Platz, wo ich schon mal überraschenderweise damals ja auch Weltmeister geworden bin. Also das Mojo ist dann auf seiner Seite. Und ich sehe das exakt ganz genauso. Also man muss halt einfach dieses... Es ist wirklich, Oliver Kahn würde sagen, man braucht Eier, um so ein Ding nachher zu gewinnen. Und das ist ja auch das, wo nachher ein Patrick Lange ins Spiel kommt, weil das ist auch etwas, ich glaube, das ist jetzt the final shot für Patrick. Das weiß der auch. Er hat schon angekündigt, dass er in Frankfurt nicht mehr starten wird, dass es vermeintlich sein letzter Start war. ich meine, er ist jetzt halt auch, ich weiß gar nicht, ob er schon 40 ist oder 39 ist oder 38, also es ist jetzt auf jeden Fall auch altersmäßig, geht das jetzt langsam in die Richtung, der wird jetzt nicht mehr 3-4 Jahre in der Weltspitze performen können. Und er hat halt diesen, die Riesenchance, und das haben wir vor Monaten auch schon mal gesagt, ich glaube, dass das auch seine Motivation des Jahres war, der kann halt der erste vierfach Weltmeister werden, den es gibt. Es gibt die Mark Allen und Dave Scott, die das Ding 6-mal gewonnen haben. Ansonsten gibt es einige, die das Ding 3-mal gewonnen haben. Peter Reed, Greg Alexander, Frodo. Aber 4-mal hat das Ding noch keiner gewonnen. Und das ist halt natürlich so eine Motivation, die schon wirklich, ja, das ist schon mal so eine, so, das sind nochmal diese extra 1-2%. Er könnte dann auch an einem großen Frodo vorbeiziehen, was die WM-Titel anbelangt. Ansonsten hat Frodo natürlich eine komplett andere Palmarès, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber was so die Hawaii-Titel oder die WM-Titel anbelangt auf der Langdistanz, könnte Patrick vorbeiziehen. Das ist dann auch nochmal so eine extra Motivation. Und das kann tatsächlich echt sein. Weil
glaubst du, dass das vielleicht auch so sein kann, dass man es dann zu sehr will? So ein Athlet wie Patrick?
Ich weiß gar nicht, weil
dass
ich
dann der Druck vielleicht auch selber so groß gemacht wird, wenn man, also wenn man sich das bewusst macht, was du gerade gesagt hast, so dieses, es könnte, ne, vielleicht nächstes Jahr nochmal Hawaii, aber dann ist vielleicht auch so altersbedingt irgendwann ein Ding und vielleicht der letzte große Shot, das zu schaffen, was man sich vielleicht dann jetzt erträumt hat, und dass man es dann vielleicht auch zu sehr will, dass der Druck so groß ist.
Naja, aber Patrick hat halt letztes Jahr schon auch bewiesen, dass er halt, wenn er unter Druck steht, extrem performen kann, stimmt, weil halt alle gesagt haben, ach guck mal, ja, der ist abgeschrieben und lange, der, das wird nichts mehr. Wo wir gesagt haben, warte mal ab, Hawaii ist sein Wohnzimmer, und da hat er halt einfach gezeigt, nee Leute, also nicht ohne mich, deswegen das...
Nizza genauso,
absolut,
ne?
Also absolut,
auch zweiter,
natürlich,
super stark.
Definitiv. Ja. Also ich glaube trotzdem nicht, ich glaube tatsächlich, dass die das Frühjahr so mit der Verletzung auch, und ich glaube, ich schätze ihn, ich glaube eher, dass Patrick Fünfter wird. Also ich sehe den nicht auf dem Treppchen, das habe ich eben gesagt. Und auch Magnus Ditlev. Also ich finde für mich persönlich wirklich dem, den ich es am meisten gönne, ist Magnus Ditlev, weil ich halt einfach ein riesen Fan von dem bin und weil ich halt einfach auch so dieses, wie er die Rennen absolviert, gerade letztes Jahr Kona, das war wirklich so, so beeindruckend, wie er da auf dem Rad die letzte Stunde halt einfach, ich meine, der ist 200 Watt gefahren, Nicky Boy. Das sind Werte. Also da freue ich mich, wenn ich die fahre, aber die kann ich auch fahren, und das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie viel Kraft kostet. Also am Ende vom Ironman dann schon. Wie gesagt, da wäre ich happy, wenn ich 200 Watt fahre, aber das ist ja für mich reell. Und wenn Ditlev 200 Watt fährt, das ist, als wenn du einbeinig fährst. Das ist einfach krass. Und dann steigt er vom Rad, ist fix und alle, und dann legt er noch so einen Marathon hin, dass der einfach noch Zweiter wird. Und das, also ich finde wirklich, der Typ, der hat das sowas von verdient, dass der in Nizza das Rennen gewinnt. Ich glaube aber irgendwie auch so dieses Rennen in Frankfurt, was ja komplett gegen ihn gelaufen ist, mit diesem, du wirst disqualifiziert, dann wird es wieder zurückgenommen, dann rennst du da irgendwie 10 Kilometer, weiß gar nicht, werde ich jetzt gewertet oder nicht. Und ich glaube, das hat ihn echt ganz schön Körner gekostet, und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Spur gebracht. Also deswegen sehe ich tatsächlich auch Magnus Ditlev nicht in den Top 5, was natürlich total unpopulär ist, weil der eigentlich immer abgeliefert hat. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Gut-Feeling, das kann ich dir nicht sagen. Und auf Platz 4, da tue ich mich schwer, weil ich glaube, dass da irgendwie so ein Unbekannter kommt. Ich glaube auch nicht, dass Sam Laidlaw in letzter Konsequenz vorne mit dabei ist, und gar nicht wegen Rot, sondern tatsächlich eher wegen des Races. Ich weiß gar nicht, war das Wales oder welcher war das? Zwei, drei Wochen später, wo er eigentlich nur validieren wollte und dann aber nochmal so ein Feuerwerk abgefackelt hat.
Genau das Gleiche, glaube ich auch.
Ich glaube, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Also das ist, spricht irgendwie für sein Naturell.
Wie das Nizza-Ding wieder.
Genau. Das ist einfach echt so. Ich glaube, da hat er... Ja,
nicht Nizza, Ibiza.
Ibiza-Ding. Letztes Jahr vor Hawaii. Und ich glaube, dass er sich da einfach... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das... Der wird auch nicht ganz vorne mit. Ich kann mir vorstellen, dass Vierter so jemand wird wie Leon Chevalier oder Rudi van Berg, den man jetzt gar nicht so in allererster Reihe hat. Das könnte auch eine Position sein, so für Strati. Weißt du, wenn Strati so das Rennen seines Lebens hat und jetzt einfach wirklich so sagt, nee, ich gehe jetzt einfach mit, scheiß drauf. Und dann setzt sich eine Gruppe ab vorne aus den Superschwimmern und wirklich guten Radfahrern, in der dann vielleicht auch ein Patrick nicht dabei ist, weil er halt auf dem Rad dann oben auf dem Plateau nicht die Möglichkeiten hat, da mitzufahren und sowas alles. Und wobei er da letztes Mal auch verdammt stark war oben, da hat er echt das Blatt gewendet. Also, aber so Platz 4 ist für mich so jemand, der so aus der, in der zweiten Reihe überhaupt nicht, aber du weißt, was ich meine. Also der halt so ein Joker.
Ja, jemand, der noch nicht kein World Championship-Ding gewonnen hat einfach. Ne?
Gewonnen hat, genau. Oder ein anderes großes Rennen.
Muss
er
irgendwie benennen.
Hat.
Am Ende ist es zweite Reihe so, ne? Oder halt irgendwie für die
ja,
WM
halt nicht,
zweite
nicht,
Reihe. Gar nicht genau, als genereller halt
kein, kein Fünf-Sterne-Trumpf, sondern so ein Drei-Sterne-Trumpf. So einer von denen. Der wird dann Vierter, glaube ich. Wie gesagt, das könnte so ein Rudi van Berg, dann Leon Chevalier, Christian Hogenhauck, wäre auch so ein Typ, der ist jetzt Papa geworden.
Exakt.
Der hat jetzt ganz andere Sachen im Kopf. Der ist in Frankfurt einen Monster-Marathon gelaufen. So diese Jungs, genau. Das meine ich. Ich glaube, einer von denen wird Vierter. Fünfter wird dann Patrick. Erster wird Gustav Iden vor Jonas Schomburg und Blumi. Oder Kaspar Stornes, das wäre auch so einer, aber das wäre halt, die haben ja schon angekündigt, dass sie das Rennen von Bermuda wiederholen wollen, Norwegian Podium, das glaube ich wird, das wäre, ist jetzt nichts, was komplett war, also es wäre komplett wahnsinnig, weil natürlich auf der Langdistanz immer bei einem irgendwas passiert, was halt noch nicht so sein könnte. Finn Große-Frese ist auch so einer. Ich meine, das ist jetzt die fünfte Langdistanz. Das wäre fast schon frech, wenn der jetzt noch Vierter wird in Nizza. Aber das wäre auch
also
so einer,
krass.
Wo man hinterher sagt, so ja, hat man jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber wenn einer das schafft, dann ist es Finn. So, ja, aber das ist meine Reihenfolge. Also erster Gustav Iden vor Jonas Schomburg, dritter Christian Blumenfeld, vierter der Trumpf mit drei Sternen und fünfter dann Patrick Lange. Nicky Boy, jetzt habe ich viel gequatscht und habt ihr viel Zeit gegeben.
Jetzt hast du viel gequatscht bei mir. Ja, du hast mir sehr viel Zeit gegeben und ich debattiere halt immer noch irgendwie mit mir selber rum. Das ist so, also ich setze Blumi auf die Eins. Ich glaube, einfach weil er so ein smarter Racer auch ist. Nizza ist nicht sein Kurs. Und wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad da abfahren und so. Ich tue mich doch schwer, Blumi.
Aber warte ganz kurz, Nicky Boy. Jetzt muss
komm,
ich dich
nein,
noch.
Nein, nein, nein. Ich mach's anders.
Ich hab's. Ich verunsichere dich noch mehr. Ja. Weil letztes Jahr auf Hawaii ist er definitiv nicht smart geraced. Definitiv nicht. Als er auf Teufel komm raus versucht hat, mit Detlef mitzufahren. Ja. Und ich glaube, dass.
Aber da war noch, du erinnerst dich, da war noch dieses mit dem Kopf an den Bus hauen und so. Der wollte es zu sehr.
Ich glaube, ja, aber das will der doch immer. Also der Typ ist sowas von, da übrigens nochmal Kudos.
Aber ist jetzt ein anderer Athlet wieder. Also Blumenfeld, auch wenn du den jetzt anguckst, das ist nicht zu vergleichen mit Hawaii aus der Paris-Vorbereitung. Das ist, der hat eine komplette Langdistanz-Prep gemacht, der hat solche Langdistanzen abgefackelt. Das ist jetzt, den musst du anders bewerten für Nizza. Trotzdem setze ich Schombi auf die Eins.
Oh, alter Schwede.
Schombi schießt das Ding
ist,
ab.
Das ist ein großer. Ah, geil. Nicky Boy, stark.
Schombi schießt das Ding
ab. Stark.
Ich setze Blumenfeld auf die 2. Blumenfeld auf die 2. Auf die 3 setze ich einfach, weil ich hoffe, dass er mal einfach alles zusammenkriegt und einfach, wie du gesagt hast, dass er durch die Tür geht. Das ist jetzt einfach total patriotisch, aber ich setze Strati auf die 3.
Das ist nicht nur patriotisch, das ist auch Buddytum. Also jetzt immer, ja, nein,
pass
absolut,
auf.
Absolut, na klar. Das ist Nachbarschaftshilfe ist das, weil ihr Nachbarn seid.
Ja, das ist. Ich will, das wäre einfach, dann mache ich mir eine Flasche auf.
Ja, die zweite, weil die erste ist schon offen, weil Jonas gewonnen hat.
Ja. Dann setze ich Patrick auf die 4. Und Detlef auf die 5.
Alter, steht drei Deutsche in den Top 5. Ich meine, gut, es gab schon das deutsche Podium.
Es gab schon ein Podium.
Zweimal schon.
Ich hatte erst überlegt, ob ich das mache.
Zweimal schon, das gab's schon.
Ja.
Das wäre dann Jonas vor Strati und Dritter, dann Patrick, deiner Rechnung nach.
Oder Finn.
Naja, aber du hast ja Patrick auf 4 gesetzt. Und wer war 5?
Ja,
wer
ja.
war 5?
Ja, ja.
Detlef.
5 ist Detlef.
Detlef hast du auf 5 gesetzt. Ja. Auch ein gutes Ding. Also, herrlich.
Und vom Rennverlauf wird es so sein, dass die vorne hart schwimmen und dass Laidlaw, also Schombi, natürlich wahrscheinlich wieder wegfährt und dann irgendwann wie in Rot Laidlaw versucht wegzufahren. Strati hat diesmal die Eier, fährt mit und fährt aber nicht vor, sondern nur schön, ist clever hinten dran. Laidlaw verheizt sich ein bisschen und geht beim Marathon, weil er auch einfach das Wales-Ding drin hat, flöten. Und Strati läuft das Ding halt durch. Und dann wird er Dritter.
Aber wo ist Jonas? Jonas ist die ganze Zeit schon vorne.
Jonas ist vorweg. Und der macht Start-Ziel-Sieg.
Ach so, der
Und Blumi kommt beim Laufen. Blumi kommt beim Laufen, Blumi kommt beim Laufen, holt sich Strati noch und Strati rettet sich so ganz knapp, so mit 14 Sekunden vor Patrick, rettet er sich aufs Podium.
Oh, ich glaube, wenn Patrick Strati vor sich sieht, dann kann er nochmal extra Kräfte mobilisieren.
Ja, oder wenn Strati weiß, Patrick kommt von hinten.
Das ist halt auch
Strati
das.
Vielleicht auch noch
das
mal
ist halt richtig. Auch das. Das will ich ja.
Das will ich ja. Das wäre doch geil.
Das ist halt das Coole auch an der Strecke. Das darf man halt auch nicht vergessen. Dass du in Kona.
Oh ja, die
du,
sehen sich.
Genau, dass du in Kona hast du wirklich diesen Moment am Anfang am Ali Drive. Aber da ist es ja eher so, dass man cool bleiben muss. Das, was ja auch Patrick wirklich in Perfektion kann. Wobei, letztes Jahr ist er da nicht wirklich cool lang geheizt. Aber da hat er halt einfach den Tag seines Lebens. Da hat er ja wirklich schon am Ali Drive ein Feuerwerk abgefackelt. Aber die Jahre davor, als er gewonnen hat, hat er tatsächlich die Jungs manchmal auch laufen lassen am Ali Drive. Weil er halt einfach wusste, das Ding entscheidet sich nachher auf dem Highway, gerade wenn man zurückkommt vom Energy Lab. Aber letztendlich, man sieht sich halt einmal am Ali Drive und dann sieht man sich noch einmal im Energy Lab. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du dich halt zweimal pro Runde siehst, weil du halt einfach den Wendepunkt hinten am Flughafen hast und dann halt den Wendepunkt am Startziel. Und das halt zweimal pro Runde, vier Runden. Das hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik, weil dann halt einfach auch ganz viel nochmal wirklich. Du siehst halt einfach, wie sich die Abstände entwickeln. Und das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du tatsächlich, wenn du jetzt an Kona denkst, irgendwie, klar, du bekommst die Abstände gesagt. Und wenn wir jetzt an das Rennen denken, was Gustav Iden gewonnen hat, wo Laidlaw ja so ein herausragendes Rennen auch gemacht hat und Blumi noch auf Distanz gehalten hat, da siehst du dann irgendwie das Führungsmotorrad und weißt, du saugst dich langsam ran und dann irgendwann klickst du dich beim elastischen Band ein. Aber du kannst dir halt nicht ins Gesicht gucken. Und das ist natürlich nochmal was komplett anderes, wenn du dir halt alle 5,5 Kilometer in die Gesichter gucken kannst. Auch wenn die natürlich alle, die vorne mit dabei sind, ein Pokerface machen können und wissen, wie es funktioniert. Aber trotzdem macht das halt einfach nochmal einen Unterschied. Und das ist natürlich eine Charakteristik, die wirklich cool ist in Nizza. Also das, dieses Battle und dann halt auch so dieses, nee, den hole ich mir jetzt. Und ich bin voll bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich eine Gruppe beim Schwimmen absetzen wird. Da ist halt natürlich, also da glaubst du safe, dass Strati dabei ist. Also wenn vorne eine Gruppe geht mit Jonas Schomburg, mit
ja.
Laidlaw, die dann richtig Punk machen. Auch da ist es so, dass
Strati Nizza wurde jetzt sogar auf 1 geratet beim Schwimmen von Tree Rating.
Oh, krass. Hast du schon geschaut? Mhm. Hast du es vor dir liegen?
Nee, hat er geteilt auf Social Media. Ich kann es aber auch nochmal eben aufmachen hier,
das, Tree Rating. Weil das wäre nämlich aber, ganz spannend. Das hatte ich ja.
Beim Schwimmen wurde Strati auf 1 geratet. Ich glaube aber nicht, dass Strati die Pace machen wird für das Ding, weil am Ende, wenn die Schwimmgruppe geht, oder warum ich glaube, dass eine Schwimmgruppe geht, ist einfach Jonas Schomburg. Weil der Typ will wieder oder wird wahrscheinlich genauso racen wollen, wieder wie er es in Frankfurt gemacht hat oder angegangen ist, wie er es in Rot gemacht hat. Flucht nach vorne und weg. Weil der weiß auch, was ein Blumi kann auf dem Laufen. Der will auch nicht da mit Blumi irgendwie wie laufen, sondern will da im Optimalfall einen Vorsprung haben. Und einfach am Ende ist es ja auch geil für ihn, TV-Time, wenn er da weg ist und vorne in Führung liegt und das Ding anfühlt. Und Jonas ist auch so ein Athlet, der, glaube ich, ganz viel Energie daraus zieht, wenn er vorne ist und wenn er einfach das Rennen anführt. Und ich glaube einfach, wenn keiner beim Schwimmen richtig draufdrückt, dann wird halt Schombi richtig draufdrücken. Und dann ist halt, also die Gruppe, wenn eine geht, wird die aber nicht so klein sein, weil auch ein Finn und also es gibt halt auch da bei einer WM wieder viele Leute, die gut schwimmen können. Aber am Ende wissen auch alle, wenn ich irgendwie die Norweger unter Druck bringen will, muss es ein schnelles Schwimmen geben. Das heißt, im Optimalfall schwimmen die so schnell, dass halt dann aus Sicht jetzt von einem Strati, von einem Schomburg, von einem Finn, dass halt irgendwie ein Patrick, dass die Norboys, dass ein Ditlev, dass die vielleicht nicht von Anfang an irgendwie beim Radfahren mit dabei sind auf der, in der ersten Gruppe. Und ich glaube, entweder wird es dieses Szenario geben oder es wird dieses Szenario geben, ein Riesenbunch und alle sind zusammen, wenn es keinen gibt, der im Schwimmen richtig drauf drückt.
Genau, da bin ich 100% bei dir. Was auch zu einer Separation führen wird oder was die Wahrscheinlichkeiten einer Separation verbessert, ist, dass auf Hawaii hast du einmal dieses Wendeboot am Ende, der 1,9. In Nizza hast du mehr Bojen. Und Bojen sind halt immer eine Möglichkeit, 90-Grad-Turns, noch besser sind natürlich 180-Grad-Turns. Aber diese 90-Grad-Turns, die sind halt immer eine Möglichkeit, das Rennen schwer zu machen für die guten Schwimmer. Das war auch, wo Magnus Ditlev letztes Jahr auf Hawaii die Gruppe eben nicht bekommen hat. Die erste ja wirklich sehr große Gruppe. In Kona kam letztes Jahr eine große Gruppe raus. Und das war am Wendeboot. Da hat halt Magnus die Gruppe verloren. In Nizza ist die Schwimmstrecke hat halt mehr Wendebojen als halt auf Hawaii. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Gruppe auseinanderbricht, beziehungsweise die Top-Schwimmer haben mehr Möglichkeiten, das Rennen für die nicht ganz so schnellen Schwimmer ein bisschen schwerer zu machen. Deswegen bin ich 100% bei dir. Ich glaube auch tatsächlich, dass eine relativ kleine Gruppe geht. Und halt auch ein Jonas, ich meine, das hat er auch schon angekündigt. Der wird wieder hinterher, wenn du auf Training Peaks guckst, bei ihm die schnellsten 400 Meter beim Laufen, wird wieder T1 sein. Der Weg vom Wechselbeutel zum Rad. Also wenn der das genauso macht wie in Rot, das war ja wirklich, sowas hat die Welt noch nicht gesehen auf der langen Distanz. Das war wirklich ein Olympia-Wechsel. Da sind aber natürlich jetzt die anderen auch drauf eingestellt. Also ein Late Load, dem wird das nicht passieren, dass er denkt, er führt das Feld an und Jonas ist noch vor ihm. Insofern glaube ich, dass er da den Zug nach vorne auf jeden Fall auch mitbekommen wird. Also ich glaube nicht, dass Jonas alleine vorne wegfährt. Und ob Strati dann wirklich die Gouronnes hat, da mitzufahren beim WM-Rennen, wenn solche Jungs...
Meinst du wirklich? Ich glaube ein Late Load, wenn du von... Ich verfolge ja auch viel seinen YouTube-Channel. Und der sagt ja auch immer, er braucht nach dem Schwimmen so ein bisschen, um in seinen Rhythmus zu finden, um nicht zu überpacen und fährt lieber ein bisschen langsamer los. Und dieses Ding, was Schombi macht, also da aus dem Wasser so raussprinten und dann so mit dem Rad lossprinten am Anfang, weiß ich nicht, ob Laidlaw das macht.
Nee, aber ich glaube, dass Laidlaw,
weiß ich wirklich
ich glaube
nicht.
Aber, dass Laidlaw die Lücke schließen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube,
ja, das auf
ich
jeden
glaube
Fall.
Auch.
Okay.
Naja, weil du ja eben gesagt hast, dass Jonas einen Start-Zielsieg macht und dass sie nicht rankommen. Also ich glaube.
Doch, macht er. Glaub mir.
Ich glaube aber auch, dass Jonas das gar nicht will. Ich glaube, dass Jonas auch, wenn der weiß, dass jetzt ein Sam eine Minute oder 50 Sekunden hinter ihm ist, warum? Also er hat ja gesehen, dass das in Rot, ich bin immer noch fest davon überzeugt, wenn die zwei in Rot zusammengefahren wären, hätte Jonas das Ding gewonnen. Weil das Rennen einfach komplett anders beeinflusst. Weil er dann, du hast einfach diese Momente, das kostet ja auch unheimlich viel Energie, immer drauf zu bleiben. Und selbst wenn du...
Ja, und Jonas, der einfach mal einen erfahrenen Athleten auf der Langdistanz vor ihm hat und paced und einfach mal hinten dran mitpacen kann quasi, wenn er merkt, also bei Jonas, der ist ja auch dann die Hügel in Rot aus dem Sattel rausgesprintet und hat da halt Cups ohne Ende rausgeschleudert. Wenn er da ein bisschen smarter und zurückhaltender fahren kann, einfach hinter dem Sam Laidlaw, der das Game halt einfach kann auf der Langdistanz auf dem Fahrrad, dann wird er auch noch mal ein bisschen mehr... im Sack haben fürs Laufen an Energie und dann ist natürlich Jonas wahrscheinlich, hast du recht, der könnte auch so rumlaufen.
Absolut.
Der schnelle Radlet, ja.
Und wen wir jetzt natürlich noch gar nicht in der Rechnung mit drin hatten und der gehört natürlich 100% da rein, aber ich glaube, das hast du tatsächlich vielleicht gar nicht mitbekommen, dass Martin van Riel jetzt auch nochmal gestürzt ist. Der ist ja tatsächlich auch nochmal weggerutscht im Training.
Habe ich mitbekommen,
und
ja.
Und das sind so diese Kleinigkeiten, auch wenn es nur Tapete ab ist auch immer mehr als man denkt, also selbst abgeschürfte Hüfte, Ellbogen. Körper.
Deswegen habe ich ihn auch nicht in Top 5,
genau.
Sonst wäre er
genau, drin. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube tatsächlich, dass das Umknicken des Fußes, dass das gar nicht so schwerwiegend ist. Natürlich ist es suboptimal, aber als Anne gewonnen hat auf Hawaii 2019, konnte sie auch wochenlang nicht laufen. Norman Stadler hat sich kurz vor seinem zweiten Hawaii-Sieg den kleinen Zeh, glaube ich, gebrochen am Bettkasten, als er nachts vom Klo gekommen ist und konnte dann auch die letzten 10 Tage vor dem Rennen nicht mehr so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Also ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so schlimm war, aber ich glaube, dass dieser Sturz, dass das tatsächlich echt etwas ist, was in der Rennwoche einfach nicht gut ist. Auch, weil du natürlich aufgrund der Charakteristik der Strecke bergab Vertrauen haben musst. Und wenn du halt ein paar Tage vorher erstmal gestürzt bist und Kontakt mit dem Asphalt gehabt hast, dann hast du nicht mehr dieses Urvertrauen. Und da sind wir auch wieder bei Gustav Iden, der gesagt hat, dass er halt einfach nicht nur gut runterfahren kann, sondern auch genau weiß, wann er sich erholen kann. Und ich glaube, das ist so etwas, der hat halt einfach eine unheimliche Renncleverness. Die haben viele da vorne, aber so dieses in letzter Konsequenz wirklich genau zu wissen, wo muss ich zu welchem Zeitpunkt des Rennens wo sein. Da ist, glaube ich, Gustav Iden einfach wirklich sehr stark. Und ich glaube, dass das so ein bisschen gegen Martin van Riel spricht, dass er jetzt halt einfach auf den Abfahrten, der hat natürlich die Skills, der kann auch mitfahren. Aber wenn du ein paar Tage vorher hingefallen bist, hast du immer dieses kleine Ding im Hinterkopf, diesen kleinen Mann, der sagt, oh, vielleicht doch ein bisschen mehr bremsen oder ein bisschen später aus der Kurve raus beschleunigen oder dich doch nicht ganz so sehr in die Kurve legen. Und das summiert sich dann halt einfach und das kostet dann so viel Körner, dass du dann letztendlich das nicht abrufen kannst. Und dann kommt wahrscheinlich dann doch irgendwann auch nochmal im Hinterkopf dieses Ding, boah, so die Vorbereitung war jetzt nicht ganz so optimal. Also deswegen ist das halt einer, muss man vielleicht auch nochmal erläutern. Finde ich spannend, dass du das ganz genauso auch siehst, warum er jetzt nicht in dieser Top 5 Aufzählung vorkommt, weil halt einfach diese Sachen sich einfach zu sehr summieren. Knaller wäre es natürlich, wenn er jetzt das Rennen gewinnt. Wir jetzt hier richtig, richtig groß rein auf die Kacke hauen. Und dann heißt der neue.
Das Ding ist doch, wir mutmaßen ja nur, ne? Also, das ist bei diesen Fällen, kannst du es einfach nicht sagen. So, jeder kann da gewinnen am Ende des Tages. So, das ist,
und
es kann auch eine absolute Überraschung geben, irgendjemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, aber das ist ja das, was wir meinen. Auch ein Hogenhauk kann das Rennen auch gewinnen. Also, das ist ja das Krasse daran. Das ist dann, wie gesagt, nicht dieser 5-Sterne-Trumpf, aber das sind, also du hast so viele 3-Sterne- und 4-Sterne-Trümpfe, das ist echt geil und das ist doch wirklich auch eine Entwicklung, so die letzten Jahre hattest du in Kona so 4-5, wo du gesagt hast, okay, einer von denen gewinnt das Ding. Entweder gewinnt es ein Sebi oder Frodo gewinnt das Ding oder Patrick gewinnt das Ding oder wenn es dann jetzt herausragend läuft, vielleicht irgendwie so ein Tim O'Donnell, dann kam natürlich irgendwann die Norboys dazu. Aber da gab es halt wirklich so 4-5 und von denen hat dann auch einer gewonnen. Und jetzt ist es mittlerweile wirklich so, dass du 10, vielleicht eher sogar 15 hast, wo du halt wirklich sagst, die können das Ding gewinnen. Und dann sind dann nochmal 5 da. Wenn die das Ding gewinnen, dann ist es auch so, dass du sagst, okay, hätte man mal genauer hingeguckt, hätte das auch passieren können. Also auch so ein Sam Long, das ist natürlich auch einer, der... Wenn das herausragend läuft, der kann das Ding meiner Meinung nach nicht gewinnen. Dafür ist er halt einfach nicht komplett genug. Dafür schwimmt er wirklich auch zu schlecht. Aber
das sage ich nie wieder.
Der kann aber auch Vierter oder Fünfter werden. Also das ist auch so ein Typ, der dann halt einfach mit einem phänomenalen Marathon einfach nochmal in die Top 5 stürmen kann, was ja für ihn ein herausragender Erfolg wäre. Denn das, glaube ich, ist halt einfach ein Fakt. Du musst mittlerweile ein absolut kompletter Athlet sein, um Ironman-Weltmeister zu werden. Und da ist halt einfach sein Schwimmen noch nicht competitive genug. Also du musst nicht in der allerersten Gruppe sein, meiner Meinung nach. Also du kannst auch in der Gruppe dahinter sein. Aber dann musst du halt, reden wir halt irgendwie von 1-2 Minuten. Aber wenn du halt 5 Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser rauskommst, das kriegst du nicht mehr hin. Also da hast du dann auch nicht mehr den Kontakt zu den guten Radfahrern. Du hast es gesagt, also auch... Ein Blumi, wenn der jetzt hinter solchen Leuten wie Ditlev, Hogenhauk und Co. aus dem Wasser rauskommt, dann wird es für den auch schwer, nach vorne zu kommen. Also und Sam Long wird halt leider wirklich vermutlich, vielleicht überrascht er uns auch, aber das glaube ich jetzt tatsächlich nicht, weil er sein Schwimmtraining auch alleine absolviert hat. Er hat, glaube ich, einen US-Amerikaner, einen Trainer konsultiert, mit dem er auch ein bisschen das Schwimmen verändert hat. Aber ich glaube, es ist halt immens wichtig, auch in der unmittelbaren Vorbereitung mit Leuten im Wasser zu sein, die dich halt nach vorne bringen. Das ist ja auch eine der Gründe, haben wir auch schon drüber gesprochen, weswegen Christian Hogenhauk auch ganz bewusst im Winter gar nicht ins Trainingslager gefahren ist, weil er halt einfach gesagt hat, nee, ich muss Frontpack-Schwimmer werden. Und ich habe hier zu Hause in Aarhus trainiert und nicht in Kopenhagen. Ich habe einfach so eine gute Truppe, dass ich wirklich bewusst zu Hause bleibe. Mein Rad- und Lauftraining, gerade das Radtraining, eher auf Indoor verlege, also vielleicht minimale Abstriche mache, was den Radumfang anbelangt, hat bei ihm ja auch super funktioniert, aber die Schwimmgruppe halt einfach wichtig ist. Und genauso ist es, glaube ich, jetzt nicht, wenn du ein Top-Schwimmer bist, jetzt nicht ein Strati oder ein Schomburg, die kriegen das alleine hin, aber wenn Schwimmen deine Schwäche ist, dann musst du definitiv eine Gruppe um dich rum haben, die dich halt nach vorne bringt, sonst wird es, glaube ich, schwer werden, diese Lücke zu schließen, weil die halt einfach sehr groß ist. Aber klar, es ist alles in Glaskugel lesen, aber es macht ja auch mega Spaß. Also das ist ja, dafür ist man da. Also das ist ja das Geile daran. Und es ist halt wirklich faszinierend zu sehen, wie viele Persönlichkeiten halt mittlerweile in dieser Glaskugel mit eine Rolle spielen.
Und der zweite Presenter für heute, Nils Kurex. Und bei der Radstrecke in Nizza, da brauchen wir doch richtig Radpower. Dabei kann uns doch die Bike Pro von Kurex einfach nur unterstützen. Also alle, die bis jetzt nur die normalen Einlagen in den Schuhen haben, die eben mit den Radschuhen kommen, macht euch darüber mal Gedanken, ob das so die besten vielleicht auch sind für die Kraftübertragung, für den Komfort. Ich will die Bike Pros bei mir aus den Radschuhen nicht mehr missen und das Beste ist wirklich, wenn ihr noch nie mit Radinsoles gefahren seid und legt euch dann das erste Mal welche rein, das ist einfach das allerschönste Gefühl, oder Nils?
Absolut. Und jetzt habe ich fast das Gefühl, du kannst Gedanken lesen, denn Schande auf meinem Haupt. Ich bin seit jetzt ja, glaube ich, fast 2 Jahren begeisterter Gravelfahrer. Habe ja lange mich gewehrt gegen den Trend und habe gedacht, das brauche ich nicht. Aber jetzt bin ich doch auch absolut auf den Geschmack gekommen. Und ich habe in meinen Gravel-Schuhen keine Kurex Bike Pro drin gehabt. und hab jetzt irgendwann gedacht, sag mal, Gürke, wie dumm bist du eigentlich? Mach das doch auch mal. Und hab wirklich, ist halt auch mal die Frage, ist das jetzt einfach nur Einbildung? Ich glaube nicht, weil halt auch einfach die Messwerte es oft schon gezeigt haben, auch Bahntests, wo du halt einfach mehr Watt produzieren kannst, wenn du die Bike Pro in der, im Schuh drin hast. Aber ich habe wirklich gedacht, du hast halt einfach viel mehr Bums in den Beinen und auch viel mehr Kontrolle, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber du fühlst dich halt einfach deutlich besser und hast wirklich auch mehr Druck auf dem Pedal. Und tatsächlich auch beim Graveln, dadurch, dass du besser im Schuh stehst und dann ja doch mal ab und zu so tricky Passagen hast, wo du irgendwie runterfährst mit Baumwurzeln, habe ich schon auch das Gefühl, dass du tatsächlich einfach, du hast halt einfach einen festeren Stand. Und das ist ja auch so. Und das macht dann auch im Graveln einen Sicherheitsfaktor oder halt auch beim Mountainbike-Fahren.
Ja, alleine schon, wenn du dich wohler fühlst und Füße nicht mehr einschlafen oder nicht wehtun und du einfach ein besseres Gefühl im Schuh hast, dann lohnt sich's ja schon. Also, wer das einfach mal ausprobieren will, corex.de/pushinglimits oder Link in den Shownotes, ihr kennt's. Und mit dem Code, alles groß geschrieben, pushinglimits10, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Checkt das einfach gerne mal aus und wir starten jetzt wieder durch mit dem Pre-Nizza-Podcast. Genau, du hast absolut recht mit den vielen Persönlichen. Also jeder kann am Ende da gewinnen, aber ich habe noch eine Frage mit den Norboys. Und zwar, du hast am Anfang gedacht, die machen den Super Sunday ja immer und nicht mehr Super Saturday und Sunday kombiniert. Wie ist denn deine Sicht als Coach da drauf? Ist es, weil die über Jahre das jetzt schon so gemacht haben und eben diesen Samstag, Sonntag und jetzt diesen Reiz nochmal erhöhen wollten, dass die das jetzt in einen Tag packen? Oder ist das jetzt so ein Ding, was du sagst, das kann man schon machen? Oder muss man das so wirklich vorbereiten, dass man so einen Super Sunday überlebt?
Also es ist letztendlich eine Form, die früher, also jetzt wirklich so 90er, ich glaube selbst vielleicht auch 2000er, durchaus gerade auch in den USA, viel trainiert wurde, halt einfach Long Ride plus langer Koppellauf, wobei der Long Ride auch, ich meine, das muss man halt auch sagen, ist ja wieder so diese Definition des Long Rides und sie haben halt letztendlich auch, fahren sie dann doch nur 4 Stunden, sonst sind sie auch immer eher die 180 tatsächlich auch gefahren, haben dann einen kurzen Koppellauf gemacht und sind ja auch dann tatsächlich auch bis zu 40 Kilometer gelaufen und nicht nur 30 Kilometer. Also die haben das ja an sich schon so ein bisschen abgekürzt. Und ich glaube tatsächlich, was ja das, was in den letzten Jahren sich, es hat sich nicht verändert, aber so diese Spezifität, das ist ja das, was man halt einfach erkannt hat, ist das, was entscheidend ist. Momentan ist das zumindest das Ding, dass man sagt, okay, Spezifität ist das, was man trainieren muss. Und es ist halt einfach natürlich noch mal spezifischer. Also du gibst halt einfach noch mal einen anderen Reiz. Und genau wie du sagst, ich glaube, dass du tatsächlich das Ganze vorbereiten musst. Also du kannst das nicht von jetzt auf gleich machen, sonst haut dich das halt einfach total rein. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, es funktioniert auch tatsächlich nur, wenn du das Ganze kontrollierst. Also wenn du halt nicht überpaced, weil sonst halt einfach der Preis zu hoch ist. Es ist ja alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und letztendlich, das ist ja auch das Interessante, was die Norweger neu gedacht haben oder Olaf Alexander neu gedacht haben, dass sie tatsächlich auch gar nicht unbedingt in Trainingsstunden rechnen, sondern tatsächlich in Kilojoule rechnen. Also das, was ich umsetze, muss ich irgendwie wieder reinbekommen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und man sieht es ja bei Blumi ganz offensichtlich, dass er definitiv in den letzten Monaten im Kaloriendefizit war, sonst hätte er nicht die, das sind ja mit Sicherheit, weiß ich nicht, ich meine, er ist ja eh immer, er wird ja immer, das ist ja eh das Krasse, wenn du sagst, oh hier der kleine Dicke, was ja absoluter Bullshit ist, also der hat immer einen Körperfettanteil von unter 10% gehabt, also brauchen wir gar nicht darüber zu reden, der war halt nicht bei den 4-5%, die damals ein Frodo hatte oder die jetzt ein Lionel wahrscheinlich hatte, bevor er dann halt auseinandergebrochen ist, weil der halt permanent im Kaloriendefizit war, aber 8-9% Körperfett hatte der auch, der war ja nicht dick, der war halt einfach nur nicht dieses bis auf die letzte Rille austrainiert. Und jetzt hat er ja, ich würde schon sagen, wahrscheinlich auf seiner Größe gefühlt, würde ich sagen, dass er so 3 Kilo abgenommen hat. Diese 3 Kilo sorgen ja aber dann dafür, dass du halt von 9% Körperfett runterkommst auf 5-6, die er jetzt wahrscheinlich hat. Also der hat definitiv im Kaloriendefizit gearbeitet, hoffentlich im Gesunden, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Und das ist ja auch die Frage, hat das Ganze funktioniert oder ist er deswegen jetzt hops gegangen bei der letzten Trainingseinheit? Und was hat er auch für Schlüsse daraus gezogen? Hat er dann das Tapering ein bisschen verändert, dass er sich noch mehr Ruhe gegönnt hat, um halt einfach dieses Defizit wieder auszugleichen? Aber sie denken halt in Kilojoule und wenn du halt so einen Tag hast, da haust du natürlich unfassbar raus. Das ist ja dann wirklich irgendwie so ein Tour de France-Etappentag, Bergetappentag oder wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, weil die ja wirklich, ich meine, du trainierst halt einfach 6 Stunden und hast dann unfassbaren Umsatz. Und das bedeutet natürlich auch, A, du musst dich vorbereiten und B, du musst dir auch mehr Ruhe gönnen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende daran, dass du dann halt einfach weißt, okay, ich kann dann am Dienstag nicht das trainieren, was ich jetzt nach so einem normalen Wochenende, wo ich Super Saturday und Super Sunday gemacht habe. Weil wenn ich nur 2 Stunden Rad fahre und danach einen schnellen Lauf mache, habe ich viel, viel, viel weniger Kalorien verbrannt, die ich an dem Tag noch deckeln kann. Dann fahre ich am Montag ein bisschen was wieder rein. Und dann kann ich am Dienstag wieder trainieren. Wenn ich aber halt am Sonntag so einen Killertag habe, weil diese 10.000 Kilokalorien, die du an dem Tag verbrennst, oder 9.000 Kilo, die kriegst du nicht rein. Selbst wenn sie Unmengen von, also die gehen ja jetzt auch alle brutal hoch. Die sind ja alle mittlerweile bei 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die sie zuführen. Auch beim Laufen nehmen sie 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich. Aber das ist ja dann letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also du savest dadurch vielleicht 1000 Kilokalorien, aber auf 9000 Kilokalorien auf den ganzen Tag gerechnet, musst du halt einfach wahnsinnig viel essen. Und das ist natürlich ein Problem. Und du musst es vorbereiten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass du danach auch nochmal dir mehr Zeit lässt, das Ganze zu verdauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Reiz ist natürlich super spezifisch. Also ich meine, letztendlich machen sie halt genau das, was sie halt brauchen. Und der Gedanke ist dann natürlich dahinter, dass wenn du halt eine Woche rausnimmst, in der Woche noch mehr Ruhe hast, deine Speicher auf jeden Fall 100% gefüllt hast und auch deine Muskulatur sich entsprechend erholt, du auch so eine Kopffrische hast, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dann schaffst du halt das Ganze einfach noch eine Stunde länger aufrecht zu erhalten. Oder beim Laufen ist es ja nicht mal mehr eine Stunde länger. Das sind ja einfach dann nochmal 40 oder 35 Minuten bei denen. Natürlich ohne Pause und ohne zwischendurch irgendwie Laktat abzunehmen. Aber das kommt dann halt einfach durch diese Woche Luft ranlassen. Und das ist ja ein Trend, den du allgemein beim Ausdauersport erkennst, dass halt diese Spezifität das Entscheidende ist. Das hat man auch bei den Kenianern gesehen oder bei den auch europäischen Läufern, die dann halt in Kenia mittrainieren, wo halt einfach da werden ja die langen Läufe auch, die machen ja teilweise sogar Überdistanzen, weil sie halt 2:20 im Training laufen, aber laufen halt so schnell, dass sie dann in diesen 2:25, 50 Kilometer laufen. Also die trainieren ja auch schon seit Jahren sehr, sehr spezifisch. Und das ist natürlich, also spezifischer als das, was sie machen, geht halt nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es so eine Kombination war aus, wir wollen jetzt einfach nochmal einen neuen Reiz setzen. Wir wollen gucken, dass wir da einen neuen Stimulus geben. Und dann natürlich auch eine Frage des Zeitpunkts, weil wenn du das machst, musst du es halt länger machen, musst du länger Einheiten absolvieren, um zu sehen, auch wie entwickelt sich das Ganze. Das ist ja auch etwas, was Rudi van Berg zum Beispiel auch gesagt hat, der ja dann bei Michael Eden immer noch trainiert, meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt keine neuesten Informationen, dass sich das verändert hat. Aber da habe ich auch mal ein Interview gelesen, dass halt einfach die Einheiten sich immer wiederholen, damit du auch immer siehst, okay, wie hat sich meine Performance entwickelt und wo du halt einfach eine Ruhe haben musst, was ganz...
Also immer, nur kurz, sorry, dass es reingeht, dass du immer wieder wie eine Leistungsdiagnostik in Anführungsstrichen hast im Training bei einer spezifischen Belastung, also eben bei Ironman-Pace-Bereichen und in die Richtung der Länge auch, dass du dann siehst, okay, geht die Form in die richtige Richtung und verbessere ich mich in den Bereichen, in denen ich mich im Rennen bewegen
genau.
muss.
Genau, das ist ja im Grunde auch ein bisschen das, also das ist ja auch nichts Neues. Also das machen wir seit Jahren auch schon mit den Athleten, dass du halt Einheiten hast, die sich aufbauen. Wenn wir jetzt auch 1000, da ist ein klassischer Beispiel beim Laufen, du fängst an mit 6x1000, dann läufst du 9x1000 und dann läufst du vielleicht 12x1000 sogar oder gehst dann über von den Tausendern auf die 2000er. Der Tag bleibt die gleiche, die Geschwindigkeit sollte sich natürlich im besten Fall verändern. Oder aber, wenn du halt eine Intensität siehst, wenn wir es jetzt aufs Radfahren gehen, du fährst Ironman-Intervalle und fährst am Anfang 4x30 Minuten, dann fährst du irgendwann 4x45 Minuten, fährst irgendwann mal 3x1 Stunde, einfach nur als Beispiel, und fährst immer deine 300 Watt, nimmst dann halt Laktat, dann sollte das Laktat halt runtergehen, dass du halt weißt, okay, am Anfang war ich vielleicht ein bisschen zu sehr in der Glykolyse drin, habe ein bisschen zu viel Laktat produziert, irgendwann bin ich dann aber in dem Bereich, dass ich das auch im Ironman durchfahren kann. Was super interessant ist, ist, dass ich weiß nicht, hast du schon die Dokumentation von Franziska van Almsick gesehen? Die ist jetzt neu in der, ich weiß gar nicht, ob ARD oder ZDF-Mediathek, ganz gut gemacht. Vor allem finde ich persönlich ein super guter Soundtrack. Also da wird einem mal wieder bewusst, wie viel Musik mit einem ausmacht. Also die haben echt, diejenige, derjenige, der die Musik gemacht hat, hat da echt einen richtig guten Job gemacht. Und sie war ja, Norbert, jetzt komme ich nicht auf seinen Nachnamen, weißt du das, weil das deine Schwimmerzeit war, der Schwimmtrainer, der hat sie in der...
Kriege ich nicht mehr zusammen,
nee. Der hat sie in der Kindheit trainiert. Bevor sie dann in Barcelona abgeräumt hat bei den Olympischen Spielen und dann am Ende nochmal zu ihrem Karriereende hin. Da ist sie dann wieder zu ihm zurückgegangen. Also sie hatte in ihrer Karriere wahrscheinlich 4, 5 Schwimmtrainer, die sie trainiert haben. Aber ihr allererster Trainer war auch ihr letzter Trainer, wo sie dann nach den Olympischen Spielen auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht welche das waren, ich glaube Sydney war das, wo sie dann richtig einen auf den Kopf bekommen hat. Und dann ist sie ja danach nochmal so herausragend Weltrekord geschwommen über 200 Meter Freistil in Berlin, in ihrer Heimat quasi, was wahrscheinlich das perfekte Ending wäre, aber sie hat ja ihre Goldmedaille einfach, die wollte sie unbedingt haben, deswegen hat sie dann nochmal verlängert bis Athen war es dann. Und da hat sie halt ihr alter Trainer übernommen und der...
Norbert Warnatsch.
Norbert Warnatsch, genau. Und Norbert Warnatsch hat dann genau das auch gemacht und wir sprechen hier von 2004, also von über 20 Jahren, dass er sie am Ende des Trainings hat immer Serien schwimmen lassen, immer die gleichen Serien und immer Laktat genommen hat. Und dann halt immer festgestellt hat, das entwickelt sich in die richtige Richtung und der dann auch zu ihr gesagt hat, ich so, Franzi, du kommst wieder an die Zeiten ran, die du früher geschwommen bist. Und ich meine, das ist halt schon krass. Ich glaube, den Weltrekord ist sie tatsächlich irgendwie mit 16 geschwommen. Und den hat sie dann im Alter von 24 oder 25 hat sie den dann nochmal geknackt. Also es ist halt irgendwie auch abgefahren, wenn du als 25-Jährige den Weltrekord jagst, den du als 16-Jährige geschwommen bist. Also es ist ja absolut, absolut Wahnsinn, strange. Ne? Aber das ist genau die gleiche Methodik vor 20 Jahren, die jetzt letztendlich wieder angewandt wird oder die wurde die ganze Zeit angewandt, aber was, wo man halt einfach festgestellt hat, das ist halt einfach sehr, sehr erfolgsversprechend, weil es natürlich auch dem Athleten eine unheimliche Sicherheit gibt, dass du halt einfach merkst, hey, mir fällt es leichter, ich brauche weniger Aufwand. Auch ganz interessant, wo halt auch Gustav Iden in einem Interview gesagt hat, wenn du mit dem besten Läufer der Welt trainierst, mit Blumi, und du weißt, er ist fitter als du, du willst aber mit ihm mittrainieren, was machst du? Du versuchst, das ganze Intervall so ökonomisch zu laufen wie möglich, damit du halt weniger Energie verbrauchst als Blumi, weil der hat ja mehr Energie zur Verfügung. Und das ist natürlich auch so ein sausmarter Gedanke, dass du halt einfach, wo ich jetzt auch in der Marathonvorbereitung wieder ganz oft dran gedacht habe, wenn es irgendwie schwer wurde, dass ich gedacht habe, ey, fokussiere dich wieder voll auf die Technik, damit du halt über die Technik nochmal so 4, 5 Sekunden rausholen kannst, die dann halt dafür sorgen, dass du vielleicht nicht über der Schwelle bist, sondern an der Schwelle oder unter der Schwelle bist. Und wenn du natürlich so wie Iden das dann halt bei 3x9 Kilometer machst, dann ist es, das ist ja das beste Techniktraining, was du machen kannst. So, dass du die ganze Zeit einfach nur denkst, wie kann ich ökonomisch sein?
Und spezifisches Training.
Unfassbar, absolut. Das ist genau die Geschwindigkeit, die du nachher laufen willst, sind wir wieder bei dieser Spezifität. Und das fand ich halt unheimlich spannend zu sehen, dass halt der Norbert letztendlich genau das gemacht hat mit der Franzi van Almsick, was jetzt auch gemacht wird. Also das ist, was wir schon oft gesagt haben, dass eigentlich schon sich irgendwie alles revolutioniert hat, was Messen anbelangt und sowas, aber auch da Laktatkontrollen. Das war 2004 oder 2003 in der Vorbereitung auf die Spiele in Athen. So, also das ist so viel ist da letztendlich dann unterm Strich doch nicht passiert. Und auch wenn du hörst, was sie geschwommen ist, sie ist halt 80 bis 100 Kilometer pro Woche geschwommen, war das halt auch damals schon durchaus volumenbasiert. Das ist halt schon krass. Und wohlgemerkt, sie ist keine Langstreckenschwimmerin.
Für 200 Meter, ne?
Genau. Aber ja, das steckt meiner Meinung nach dahinter, dass sie halt einfach gesagt haben, okay, komm, wir versuchen einfach nochmal spezifischer zu trainieren. Klar, dass du einen Ironman nicht machen kannst, das ist letztendlich logisch. Wer weiß, vielleicht geht es auch irgendwann mal in die Richtung. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen solche Athleten wie Finn oder damals, ich habe es gesagt, war es Lothar, war es genau das Gleiche, Lothar Leder, der in den 90ern einfach auch unfassbar viele Rennen gemacht hat. Weswegen es auch möglich ist, dass so ein junger Athlet, gerade auch wie Finn, der natürlich noch nicht die Liebeskilometer in den Beinen hat, aber dass der halt so viele Rennen auf so einem hohen Niveau machen kann, weil das halt auch immer wieder ein Reiz ist. Und wichtig ist halt einfach, dass er dann wirklich die Coolness hat, zwischen den Rennen nicht viel zu trainieren. Wenn du das halt machst, dann geht das System auseinander, weil dann machst du einen Ironman und dann ein Ironman ist ja auch immer ein Reiz. Also letztendlich ist es ja das beste Training, was du machen kannst, ist ein Ironman. Du darfst, musst halt den Reiz wirken lassen und darfst halt nicht schnell wieder reingehen in die Belastung. Dann setzt du halt zu sehr einen drauf, dann machst du dich halt müde. Aber gerade auch so, was die Zeiten anbelangt. Erst war es Texas, das hat nicht gut funktioniert. Dann war es Klagenfurt. Da hat er dann das erste Mal ein großes Rennen gewonnen, was im Kopf wahnsinnig viel macht. Dann Rot, 3 Wochen, auch so suboptimal, macht aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen, weil der Reiz von Klagenfurt war da. Dann die Pause zwischen Rot und Kopenhagen, die war wieder ein klein bisschen größer. Da konnte er dann wieder ein bisschen mehr Luft ranlassen quasi, hat dann in Kopenhagen halt ein super Rennen abgeliefert. Und jetzt ist halt die Frage, wie groß ist die Pause zwischen Kopenhagen und Nizza und vor allem, wie groß war halt die Basis. Also ich glaube, da ist dann die Spezifität. Deswegen wäre es Wahnsinn, wenn Finn jetzt auch noch ein großes Rennen, also ein großes Ergebnis in Nizza abliefern würde. Also ich traue dem durchaus zu, dass er da zwischen Platz 6 und 10 ins Ziel kommt, was schon herausragend wäre. Ich glaube tatsächlich für die Top 5, das wäre vielleicht aber dann auch wieder sowas, wo man sagt, ey, kann funktionieren. Wenn so ein junger Athlet ohne wahnsinnig viele Lebenskilometer das hinbekommt, dann können das auch andere hinbekommen. Ich glaube zum Beispiel, dass das auch etwas ist, was meiner Meinung nach gegen Ditlev spricht, dass Ditlev dies Jahr der ist nicht zu wenig geraced, aber der hatte ja auch in St. George bei der 70-3-Distanz, hatte er ja auch einen Doppelplatten. Das hat dann ja auch sein Rennen so ein bisschen zerstört. Und er hat ein super Rennen gemacht in Südafrika. Da hat er richtig gut performt. Da hat er auch Jonas und Martin van Riel auf Distanz gehalten. Das war so ein klassisches Magnus Ditlev-Rennen. Aber danach hatte er keine positive Bestätigung mehr. St. George hat nicht funktioniert, Doppelplatten. Frankfurt hat auch nicht funktioniert. Weil er da halt einfach eben, und das war ja auch, man muss halt auch überlegen, das war ja nicht nur die rote Karte oder die vermeintliche rote Karte, sondern es war ja auch in einer Situation, wo er auf dem Weg nach vorne war, dass die Lücke zu Christian Hogenhauck zu schließen und wo langsam von hinten Kaspar Stornes und Christian Blumenfeld auf ihn aufgelaufen sind. Also das, wahrscheinlich war er vom Kopf her in dem State, dass er gesagt hat, okay, jetzt kommen die Jungs wahrscheinlich von hinten, jetzt muss ich mich darauf einstellen, nochmal 5 Sekunden pro Kilometer schneller zu laufen, um mit den Jungs mitzulaufen und um das Rennen zu gewinnen, damit wir die Lücke zu Christian Hogenhauck schließen können. Das heißt, er war in einem absoluten Fokus und dann kommt dieses Ding so, du kriegst jetzt eine Zeitstrafe, beziehungsweise, ja, das war ja anfangs eine Zeitstrafe. Und
DQ.
Ja, aber das war er dann, weil er, glaube ich, gemeckert hat, oder? Weil er gesagt hat, what the fuck? Und ich glaube, daraufhin wurde er dann disqualifiziert. Aber das hat ja auch sein Mindset komplett durcheinander gebracht. So. Und ich glaube, er hat es auch, das war auch ganz interessant, er hat ja bewusst Rot weggelassen, weil für ihn Rot immer so war, dass er einen Haken quasi an die Saison setzen konnte. So, das war also die Saison, ich habe halt wieder Weltrekord aufgestellt und habe einfach eine herausragende Leistung gebracht. Und das hat dann so, meinte er, so die letzten 1-2% in der Vorbereitung, die haben dann gefehlt, weil er nicht diesen Hunger hatte, was dann halt Kona anbelangt. Und er glaubt, dass er das jetzt halt anders hat, beziehungsweise es ist halt, das war der Gedanke dahinter, zu sagen, okay, wir machen noch Frankfurt, aber danach ist dann halt, das absolute Rennen ist Nizza. In Frankfurt war er wahrscheinlich auch nicht so gepiekt. Ich glaube aber irgendwie, und das ist wie gesagt einfach nur so ein Gut-Feeling, ich glaube, dass diese Bestätigung, also ich glaube, er geht mit einem zu großen Fragezeichen ins Rennen. So, und
ich bin gespannt, also das ist auch, du hast, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo du noch gesagt hast, du hast ein Interview oder einen Podcast gehört mit einem der Coaches von Ditlev, dass das halt nicht mehr reicht, wenn er einfach seine Werte fährt und dann wegfährt, sondern dass er sich da auch umstellen muss. Und das haben die ja schon direkt nach Frankfurt gesagt. Das heißt, die Zeit bis Nizza war ja jetzt
voll, lang. Absolut. Das ist
jetzt, wo du gerade geredet hast, ist bei mir wieder so
Favorit Nummer 1.
Oder ist Ditlev doch ein größerer Faktor? Weil wenn der es hinbekommen hat, bei seiner Radperformance halt vielleicht, also ich meine, wenn du die letzten Jahre gesehen hast, der ist halt immer stärker am Laufen geworden.
Klar.
Aber trotzdem weiß er auch, er wird nie die 2:30 mit Blumi wahrscheinlich rennen oder im One-on-One, also wird es wahrscheinlich schwierig, da gegen Blumenfeld zu gewinnen. Das heißt, er wird wahrscheinlich immer präferieren, auf dem Rad vor ihm vom Rad zu steigen. Und vielleicht haben sie ja jetzt nochmal dran gearbeitet, auf dem Rad halt nochmal 10 bis 15 Watt draufzusetzen, was er dann fahren kann. Wobei das natürlich auch immer die Frage ist, beim Radfahren mit den Luftwiderständen und sowas, das ist halt einfach nicht linear. Also du kannst da nicht, also 10 bis 15 Watt mehr bringen dir nicht so viel bei 50 km/h wie bei 40 km/h. Da ist dann die Frage, wie viel bringt das am Ende einfach noch? Aber auf einer Strecke wie Nizza, wo es viel bergauf geht auch und wo dann auch technische Skills mit Bergabfahren so abverlangt wird, Streckenkenntnis und vielleicht auch noch mal ein paar Watt mehr. Ja, ich bin... Also, ich glaube, egal, wir drehen uns im Kreis. Also, jeden können wir jetzt besprechen und zum Favoriten.
Nein, aber ist ja mega. Wie gesagt, also, finde ich es auch wirklich spannend und ich hoffe auch, dass es auch die Hörer interessiert, weil das werden ja viele Fans, werden sich jetzt eher so die Gedanken machen und ich glaube, dass halt viele jetzt einfach Einblicke bekommen, die sie so wahrscheinlich nicht, die Gedanken, die sie wahrscheinlich so nicht haben würden. Und dass natürlich Ditlev, wenn er das Ding jetzt gewinnt, ich habe ja gesagt, also vom Gönnen her würde ich das absolut. Wirklich Ditlev absolut gönnen. Ich bin wirklich einer der größten Ditlev-Fans, die es gibt. Das ist ja jetzt auch einfach nur, wie gesagt, so mein Gut-Feeling, was ich auch nicht beschreiben kann. Aber wenn der das Ding jetzt gewinnt, natürlich kann man sagen, klar. Ich meine, der Typ war Dritter, der Typ war Zweiter an einem Tag, wo er kein gutes Rennen hatte, wo er hops gegangen ist in Kona. Und die Skandinavier allgemein, die wissen ganz genau, wie das geht, der wird die Strecke ganz genau kennen. Also logisch, das wäre überhaupt gar keine Überraschung, das wäre einfach nur eine logische Konsequenz eigentlich. Ich glaube aber, weil du das gesagt hast, dass er 10, 15 Watt draufpacken will, das muss der gar nicht. Ich glaube eher, dass sie daran gearbeitet haben werden, dass er attackieren kann. Weil bisher war es immer so, dass wenn er an der Gruppe dran war, ist er einfach vorbeigefahren und die Leute haben versucht, eine Minute mitzufahren, zwei Minuten mitzufahren, so wie Blumi letztes Jahr in Kona und dann sind sie hops gegangen. Mittlerweile haben halt alle so ein hohes Niveau, dass er halt nicht einfach an der Gruppe vorbeifahren kann. So, deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie eher daran gearbeitet haben werden, dass er halt auch aus der Ironman Pace mal ausbrechen kann, dass er dann halt von 320 Watt mal für 20 Minuten 360 Watt fahren kann. Und dann halt einfach den Jungs so viel Schaden zufügt in diesen 20 Minuten, dass sie halt nicht mehr mitfahren können. Und dass er danach dann wieder runtergeht auf seine 320 Watt oder vielleicht kurze Zeit mal 310, 300 Watt, dann wieder hochgeht auf 320 Watt, aber die Lücke halt hat. Ich glaube, dass er unterm Strich fährt er dann vielleicht die gleiche Wattleistung oder 2 Watt mehr. Das ist ja auch eine Sache, wenn er vorne mit aus dem Wasser rauskommt, ist die Karte ja wieder komplett neu gemischt. Also wenn er vorne dabei ist beim Late Low und ein Blumi ist nicht dabei, dann hat er wieder komplett andere Karten in der Hand. Das ist ja das, was ein Christian Hogenhauck dieses Jahr geschafft hat, der ja auch immer ein herausragender Fahrer war, der aber halt die Energie investieren musste, um aus der zweiten Gruppe nach vorne zu kommen. Jetzt kann er halt investieren, um in der allerersten Gruppe zu sein und dann ganz, ganz nach vorne zu fahren und als Erster vom Rad zu steigen. Oder das ist auch eine ganz große Qualität, die ja auch ein Late Low hat, die auch ein Jonas hat, dass sie, wenn sie, die schwimmen halt so entspannt vorne mit, die brauchen halt, die hauen da halt kein Zucker raus, die schwimmen halt relativ entspannt vorne mit, dass sie halt die Möglichkeit haben, gleich die ersten 40 Minuten auf dem Rad so den Hammer rauszupacken, dass die anderen gar nicht mitkommen. Wenn ich aber natürlich schon mehr oder weniger am Limit schwimme, um die erste Gruppe zu halten, ich steige aufs Rad, dann kann ich nicht auch noch 30, 40 Minuten über meinen Ironman-Watt deutlich fahren, sondern dann muss ich froh sein, wenn ich dabei bleiben kann. Das heißt, das ist halt das, was halt so krass ist, dass du halt als guter Schwimmer auch anders aufs Rad steigst, als halt ein weniger guter Schwimmer, der halt mehr investieren muss, um beim Schwimmen dabei zu bleiben. Also das ist ja auch das Faszinierende. Ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn jetzt ein Ditlev und ein Blumi zusammen Rad fahren und es ist eine schwere Radstrecke, so wie jetzt halt Nizza oder auch Hawaii, wenn mal wieder richtig Wind weht, was ja in den letzten Jahren auch nicht der Fall war. Vielleicht ist er auch so eingeschlafen, dass es gar nicht mehr der Fall ist. Aber lass es auf Hawaii sehr viel Seitenwind sein, dass du halt von diesen 12 Metern gar nicht so viel profitierst, sondern dass es wirklich ein Mano-a-Mano-Rennen ist. Dann glaube ich gar nicht unbedingt, dass ein Ditlev sich beim Laufen hinter Blumi verstecken muss. Weil dann ist es ja auch wieder was anderes, weil dann fährt Blumi vielleicht immer so diese 10 Watt mehr, die er dranbleiben muss und haut ein bisschen mehr Zucker raus und dann läuft er nicht seine 2,30, sondern läuft nur eine 2,34, 35 und das kann Ditlev auch. So, also das ist ja das Geile am Triathlon, dass halt einfach so viele Faktoren mit reinspielen und dass es nicht einfach nur darum geht, okay, du bist in der ersten Radgruppe dabei, also bist du safe auch beim Rennen vorne, sondern was musst du investieren, um halt eben in dieser Gruppe dabei zu sein. Und ja, das ist, also, ja, nochmal, ich wiederhole mich. Ich finde das einfach so krass, dass der Sport sich auf der Langdistanz, Halbdistanz ja sowieso, also Halbdistanz ist ja irgendwie, sind die neuen Weltcuprennen, aber auf der Langdistanz wirklich so entwickelt hast, dass du halt so viele Leute hast, die so ein Rennen gewinnen können. Und das zieht sich halt durch, wirklich auf alle Rennen. Das ist auch das, was es für junge Profis halt einfach auch unfassbar hart macht, diesen Sport, weil es halt wirklich, wirklich schwer ist, nach oben zu kommen. Aber haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn du dir ein Rennen wie Thun anguckst und letztendlich ein Frederik Funk das Rennen, ihm das beim Radfahren aus den Fingern geglitten ist. Also, dass er auf dem Rad nicht stark genug war, um mit einem Norweger, den du gar nicht richtig kanntest, und Leo Arnold mitzufahren, um dann halt seine Laufstärke abzuspielen, die er auf der langen Distanz ja hat, um sich die Hawaii-Quali zu holen. Ich meine, Freddy Funk ist einer, der ist Vize-Weltmeister, der ist in der T100 vorne mit Sam Laidlaw mitgeballert und in London Fünfter geworden. Also auf der 70-3-Distanz gibt es jetzt nicht so viele Radfahrer, die besser fahren als ein Fred Funk. Das Niveau auf der langen Distanz ist mittlerweile so hoch, dass ein Typ wie Fred auf dem Rad Probleme hat, da vorne mitzufahren. So, das ist und der weiß genau, wie man das macht. Also er wird von Dan trainiert. So, also und der hat genau die richtige Birne und alles. Also das ist ja, das zeigt halt einfach wirklich, das muss man sich halt auch nochmal bewusst machen, wenn wir jetzt auch die ganzen anderen Deutschen, Jonas Hoffmann, Paul Schuster, Dominik Sovia, also auch ein Jonas Hoffmann, der kann auch in die Top 10 kommen. Das wäre überhaupt keine Überraschung. Wie er letztes Jahr auf Hawaii performt hat und wie er sich weiterentwickelt hat. Aber da stehen halt echt 50 absolute Raketen am Start. Und das ist schon, der Sport hat sich wirklich so krass entwickelt. Du könntest jetzt ja nochmal problemlos 50 andere an die Startlinie stellen oder zumindest 30 andere an die Startlinie stellen, die dann wahrscheinlich das ähnliche Niveau haben oder das gleiche Niveau haben. Also das ist wirklich so krass beeindruckend und so spannend zu sehen. Und für uns Fans ist es ist natürlich sensationell, diese Rennen dann halt so zu verfolgen.
Es ist, wo du es gerade sagst, es gab irgendwo mal im Vorfeld schon ein paar Mal irgendwie, jede WM, ist das die beste WM jemals und so dicht war das Feld noch nie und so viele können gewinnen und so weiter. Und das hat sich Thorsten Radde mit Tree-Rating auch nochmal angenommen. Ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast schon. Nee. Fand ich ganz interessant. Der hat dann nämlich geguckt, einfach mal, okay, most stacked world champs ever. Und hat einfach geguckt, wie viele ehemalige Sieger sind denn auch im Rennen mit dabei, also die schon mal eine WM gewonnen haben. Und es sind diesmal 2025 4 mit Patrick, Christian, Gustav und Sam. Und das ist also ziemlich durchschnittlich. Also fast bei jeder WM sind so 4 ehemalige Sieger am Start. Was denkst du, also vielleicht kriegst du auch noch das Jahr hin, waren die meisten Hawaii-Sieger in einem Rennen oder die meisten World Champs in einem Rennen und welches Jahr?
Boah. Na gut, es muss...
Also das einfach zweimal einfach raten ist das aber...
Na gut, ich würde jetzt erstmal so 19 sagen. Da waren wir... Waren wahrscheinlich
weiter vorher.
14.
Noch weiter vorher.
Oh krass, 2009.
Ja, mit 7.
Krass.
7 ehemalige Champions mit Luke van Lierde, Thomas Hellriegel, Tim de Boom, Norman Stadler, Faris Al-Sultan, Chris McCormack und Craig Alexander.
Krass, 2009. Geil. Ja. Ja, guck mal, das war...
Fand ich ganz interessante
das
Zahl.
War das, Jahr, wo ich mich, also das war das Jahr, wo ich mich gerichtet habe im Training. ich weiß gar nicht, was will ich...
Warte, ich guck nochmal. Ja, Nils Görke steht auch da.
Und ja, leider nicht unter den Siegern. Da bin ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, 40 sah am Ende geworden oder so. Das war... Habe ich nachher noch Pacer-Dienste für Marinda Caffrey gemacht. Die ist, glaube ich, in dem Jahr nämlich Zweite geworden. Mit der bin ich dann noch relativ lange. Da bin ich dann echt so zum Highway hochgehumpelt und hatte überhaupt keinen Bock mehr. Und dann kam von hinten Marinda Caffrey ran. Und habe ich gedacht, ach komm, da läufst du jetzt einfach nochmal mit. Und dann ging es ihr oben auf dem Highway nicht so richtig gut. Und dann, das war auch ganz, das ist auch wieder Psyche. Weißt du, du hast das Rennen abgehakt, weil natürlich war mein Ziel, irgendwie den 22. Platz zu verbessern. Und dann, wie gesagt, war echt platt. Und dann war ich oben auf dem Highway und dann hat man vor uns Virginia Berisategui gesehen, die nachher auch hops genommen wurde wegen Doping. Und dann habe ich so Marinda Caffrey angeguckt, ihr ging es relativ schlecht und dann bin ich dann so ein bisschen mehr gepusht und dann hat sie sich festgebissen und dann sind wir immer dichter rangekommen. Und dann ist sie nachher tatsächlich auch Zweite geworden, ist Runner-up gewesen 2009. Ich weiß gar nicht, siehst du da auch die Sieger bei den Frauen? Wer hat da gewonnen?
Nee, das waren jetzt nur die Männer, weil Nizza ist ja nur Männer. Schon, wahrscheinlich, vielleicht macht das dann für Hawaii nochmal.
Ich meinte, wer 2009 auf Hawaii dann gewonnen hat.
Nee, hier sind, um den Post geht es nur um die Männer, weil ja Nizza auch nur Männer
ist. Ja, klar. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich schon Daniela Rief war. Ich meine, dass Miranda oder hat Carefree da, ich weiß es nicht genau, ist auch letztendlich völlig scheißegal. Aber 2009, ja. Trotzdem glaube ich einfach, dass das halt, die Leistungsdichte, und das ist natürlich auch etwas, was man sich angucken müsste, die Abstände in den Top 20 damals und heute, ich glaube, dass es jetzt schon mittlerweile wesentlich enger zugeht. Also da ist, glaube ich, schon viel passiert. Was wir auf jeden Fall nochmal machen sollten, Nicky Boy, ich glaube, dann können wir auch langsam mal einen Deckel drauf machen, auch wenn man wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden könnte über Nizza. Auf jeden Fall, das müssen wir machen, dass wir den deutschen Jungs nochmal die Daumen drücken, denn auch so einer, wo man sagen muss, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt und das ist echt Schande auf unser Haupt, aber der dies ja auch wirklich in der T100 seinen absoluten Durchbruch hatte, Willi Hirsch. Das ist nämlich auch so einer, wenn Willi in die Top 10 kommt, würde man auch sagen, ja, das ist das, was er schon in Barcelona angedeutet hat, was er bei der T100 schon durchaus gezeigt hat. Da war er nämlich jetzt auch jedes Mal in den Top 10. Also das wäre auch keine Monsterüberraschung. Da würde er eigentlich auch einfach nur mal das, was heißt einfach nur abrufen, das, was er kann. Aber so würde er das wahrscheinlich unterschreiben, so würde Mario das wahrscheinlich unterschreiben, sein Trainer. Wer leider nicht dabei ist, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade, ist Andi Dreiz. Der ist ja im Training nochmal gestürzt, war auch qualifiziert. Und das ist natürlich sowas, wo er sich mit Sicherheit auch richtig drauf gefreut hat, weil ich glaube, dass Andi auch an einem Zeitpunkt der Karriere ist, wo halt einfach bei der WM dabei sein ein Riesenerfolg ist. Also dass auch einer der unzählige Male bei den Weltmeisterschaften dabei war. Ich glaube, jeder erinnert sich an die Szene, als Patrick Weltmeister geworden ist und Andi da auf dem Rad echt wie so ein General da im Erdinger Dress vorgefahren ist. Also einfach auch ein richtig, richtig toller Athlet. Und das ist schon super schade, dass er jetzt nicht in Nizza am Start sein kann, weil er, wie gesagt, im Training gestürzt ist. Also das ist echt, echt super schade. Ansonsten Patrick, klar, Paul Schuster, Jonas Hoffmann, Finn, Große Fräse, Jan Stratmann, Dominik Suvilla, Jonas Schomburg und Willi Hirsch. Männer?
Echt wieder viele, ne? Ja. Also die Liste ist echt lang. Das ist ja auch immer geil, dass da auch immer wieder super viele spannende Athleten nachkommen. Und am Ende, wir reden natürlich immer über die vorderen Plätze, weil das einfach im Sport natürlich das ist, was am meisten interessiert. Aber ich finde, so die deutsche Brille aufzusetzen, das ist ja auch geil, wenn es da um die Top 10 geht, weil ich meine, du weißt es am besten, was das bedeutet als ehemaliger Profiathlet, bei der WM ein Top 10 Ergebnis hinzulegen, irgendwie als ein Athlet, der ja von Reihe 2, wie wir es jetzt mehrfach im Podcast schon bezeichnet haben, irgendwo kommt oder aus Reihe 3 vielleicht auch, kann natürlich auch nochmal irgendwo ein Durchbruch sein für die nächste Saison, was Sponsorenverträge angeht und sonstige Themen. Also das ist schon immer auch nur ein Riesenfight da einfach, ne? Bei einer WM Top 10 zu machen, ist einfach unfassbar gut. Man hat es dann gesehen, wie viele Namen wir jetzt schon in den Ring geworfen haben fürs Podium oder sogar für den Sieg. Und damit sind die Top 10 dann eigentlich schon gefüllt. Aber trotzdem ist es absolut realistisch, weil es werden welche platzen. Es werden Athleten keinen guten Tag haben. Ich meine, erinnern wir uns an Nizza letztes Jahr. Sam Laidlaw fährt weg, sieht wie der sichere Sieger aus und bei Kilometer 3 ist irgendwie beim Laufen schon Schluss. Blumenfeld muss vom Rad kotzen, weil er versucht, bei Ditlev mitzufahren. Ditlev fährt am Ende beim Radfahren nur noch 200 Watt. Und also läuft, man denkt, okay, der Typ ist auch durch, der wird jetzt durchgereicht und läuft auf einmal wieder gut. Also das ist so krass und ich bin wirklich noch so als Dark Horse aus deutscher Sicht sind es für mich so zwei Athleten. Einmal, wie wird Finn performen nach diesen unfassbaren Leistungen? Und jetzt aber, also der vierte Ironman, das ist einfach
der fünfte.
Fünfte sogar, guck, wie absurd das ist. Das ist einfach ein Riesenfragezeichen. Und wirklich, was du gesagt hast, Jonas Hoffmann, weil der hat gefühlt nochmal einen Sprung gemacht, ist ein unfassbar starker Läufer, ist aber auch ein super leichter Athlet und die Radstrecke Nizza müsste ihm eigentlich auch mehr entgegenkommen als jetzt irgendwie dann das Ding in Hawaii oder in Frankfurt oder sonst was. Und da bin ich auch richtig gespannt und ich traue ihm definitiv auch ein super Top-10-Ergebnis zu.
Ja, definitiv, wobei ich aber halt auch sagen muss, dass ich gar nicht unbedingt nur so diese Top-10 als großen Erfolg bezeichnen würde. Ich habe auch irgendwo ein Zitat von Paul gelesen, der halt gesagt hat, ja, er glaubt schon auch noch so an sein, ich weiß gar nicht, ob es ein Durchbruchrennen war, also nagelt mich da nicht fest, das ist jetzt, aber es klang so, als wenn er jetzt letztes Jahr mit Hawaii gar nicht so unbedingt zufrieden war. Natürlich ist Paul auch ein Athlet, der wahrscheinlich an einem Traumtag in die Top 10 kommen kann, aber ich fand jetzt auch schon Kona letztes Jahr, war von ihm echt ein starkes Rennen. Und ich finde auch Jonas, der ist ja, glaube ich, letztes Jahr 15. geworden. Also ich habe halt einfach jetzt die Platzierung nicht genau vor Augen, aber habe halt genau so diesen Zieleinlauf vor Augen, weil ich da ja letztes Jahr am Ali Drive stand, als die Jungs reingekommen sind. und einfach nur gedacht habe, krass, was die hier abliefern, weil halt auch so diese Leistung zwischen Platz 11 und Platz 20 halt einfach auch absolut herausragend sind. Also mittlerweile, das habe ich eben schon mal gesagt, wiederhole ich super gerne und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, deswegen tut mir Andi auch so leid. Und das war früher auch schon so. Also es ist, ich glaube, jeder, der sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, das ist schon als Profi wirklich so ein Riesenerfolg. Und da kann man wirklich so froh sein, wenn man das geschafft hat. Und es macht ja auch gerade Hawaii, Nizza ist da ein bisschen anders, Hawaii macht ja wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn, da zu starten, wenn du nicht reelle Chancen hast auf die Top Ten. Und reelle Chancen haben dann halt dann doch so eher so die wenigsten, wo du halt sagst, wenn die ein normales Rennen abliefern, kommen die in die Top Ten. So, und da sind von den Deutschen halt wahrscheinlich vier dabei. Der Rest muss schon einen absoluten Traumtag haben, um in die Top Ten zu kommen. Und von denen, die normalerweise in die Top Ten kommen, müssen 50% platzen. Dann schafft man es. Aber dann kann es auch funktionieren. Und diesen Traum, den hat man ja als Profi auch immer. Also man denkt ja immer, oh, wenn dann eins und eins zusammenkommt, dann schaffe ich es doch in die Top Ten. Aber trotzdem war es immer so, wenn man sich für Hawaii qualifiziert hat, hat man sich angemeldet. Dann tat es weh beim Zahlen der Startgebühren, die müssen die Profis ja auch zahlen und dann hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, was Vorbereitung und Anreise, ganz genau, also das war immer Schwachsinn, aber es ist halt einfach so eine Ehre, auch als Profi dabei sein zu dürfen und diese 50 Jungs, die da jetzt in Nizza starten dürfen und Deutschland ist auch wieder die teilnehmerreichste Nation in den Profis, also das ist schon richtig, richtig stark und wenn man es dann schafft, in die Top 20 zu kommen, also eigentlich finde ich, ist auch mittlerweile der Zeitpunkt erreicht, wo das Preisgeld, finde ich, ein klein bisschen tiefer gezahlt werden müsste. Also es war mal, Top 10, das war immer Top 10. Die Top 15 haben sich automatisch fürs Jahr danach qualifiziert. Das war dann immer so, dass du als Elfter, war das so, oh Mist, ich habe kein Preisgeld mehr gekriegt, aber ich bin qualifiziert für Kona fürs nächste Jahr. Das haben sie auch mittlerweile komplett verändert. Ist auch okay, weil das irgendwie jetzt gerade bei 50 Startern auch, kannst du nicht ein Drittel schon den Startplatz wiedergeben durch die Platzierung im Jahr davor. Also ich finde, die Champs müssen unbedingt immer lebenslanges Startrecht haben, müssen einfach, ob sie validieren müssen oder nicht, ist vielleicht sogar ganz fair, weil sie dann ähnlich müde an den Start gehen wie die anderen, die sich noch qualifizieren müssen. Aber ich finde Preisgeld, und da geht es ja auch nicht um große Summen. Ich meine, wenn man mittlerweile 1.800 Euro überweisen muss, dafür, dass man als Amateurathlet überhaupt dabei sein kann oder als Profi, wie gesagt, auch. Also das ist schon, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, das ist eine ziemliche Inflation. Und da finde ich, ist es zumindest angebracht, dass du als 20. du musst kein Geld mehr verdienen, aber wenn du als 20. vielleicht nochmal so 3.000, 4.000 Dollar kriegst, dass du zumindest deine Reisekosten gedeckelt hast, was in Nizza reell ist, in Hawaii ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das wäre eigentlich, wäre das angebracht, dass man wirklich sagt, okay, wir zahlen mittlerweile jetzt nicht mehr nur die Top 10, sondern wir zahlen den Top 20, weil halt einfach die Entwicklung so rasant war in den letzten Jahren. Aber ich persönlich finde, dass auch ein 15. Platz oder ein 20. Platz ein Riesenresultat ist. Und auch, klar, wir reden immer nur über die Sieger, aber dann bricht man es halt runter auf die Top 10. Aber auch dann so diese Top 20, das ist schon krass. Also mittlerweile, wenn du dir die Zeitabstände anguckst, und das ist ja auch das finde ich halt auch wieder sehr cool, dass halt auch das hat Gustav, glaube ich, auch gesagt, dass er halt einfach auch um jeden Platz fighten will. So, dass es dann letztendlich auch scheißegal ist, ob er dann nachher 12., 13. wird. Natürlich wird er dann enttäuscht sein, aber er will in der Situation, Sam Long hat es auch gesagt, er will einfach im Moment sein, will alles geben und das ist ja letztendlich das, was zählt. Und es ist dann auch tatsächlich so im Nachgang, wenn du dann nur, sagen wir mal, 17., 18. wirst, bist ein Top-10-Kandidat und dann guckst du so runter und dann denkst du, ah, eigentlich habe ich die letzten 5 Kilometer nicht mehr alles gegeben, weil ich mich habe gehen lassen. Ich hätte wahrscheinlich auch 13., 14. werden können. Also das ist so dieses, da ärgerst du dich dann gar nicht über die Platzierung, sondern ärgerst dich darüber, dass du nicht alles gegeben hast. So, und das ist, finde ich, halt immer noch letztendlich das, was ja auch zählt, weil da schließt sich dann auch wieder, das ist ja das Schöne, der Kreis von den Profis zu den Amateuren. Auch bei den den Amateuren ist es so, dass es halt, und das ist ja auch das, wo Nizza ein bisschen abfällt von Kona, weil halt einfach der Reiz nicht der gleiche ist, weil viel, viel, viel Nachrücker nach Nizza kommen als nach Kona. Letztendlich ist es halt ein Riesenerfolg, wenn man es schafft, diese Quali zu holen für die Ironman-Weltmeisterschaften. Und dann sollte man halt einfach versuchen, vor Ort alles zu geben. Und wenn man das dann halt getan hat, dann ist es völlig egal, ob man in den Top 5 der Altersklasse war, was natürlich sensationell ist, weil man geehrt ist, weil man in den Top 10 war oder in Kona Daylight Finish geschafft hat. Aber in dem Moment, wo ich halt alles gegeben habe, kann ich mir keinen Vorwurf machen. Und dann ist es halt ein Riesenerfolg. So. Und das ist vielleicht auch so ein gutes Schlusswort für diejenigen, die
es
vielleicht jetzt nochmal hören. Die Profis werden mit Sicherheit nicht den Triathlon-Chat hören vor dem Start. Die haben andere Sachen zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, von den Amateuren, da werden vielleicht nochmal ein, zwei reinhören und sich ablenken, werden irgendwie hoffentlich morgen am Samstag dann sehr, sehr viel auf dem Sofa liegen.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja nochmal Zeit, eigentlich auch einen Podcast zu hören. Also voll. Langeweile angesagt. Hoffentlich ja, wobei Langeweile ich finde, angesagt. Ist bei nicht
das
so
ist ja eigentlich sogar eher am Freitag. Ich finde, da ist ja der Tag, wo man wirklich abhängt. Samstag ist dann ja wieder Check-in, weißt du, so die letzten Vorbereitungen. Da vergeht immer, finde ich, ganz schön schnell. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, stimmt. Da hast du am Ende nochmal Panik. Ah, ich muss genau. Die Startnummer nochmal Race Nutrition checken.
Salztabletten vergessen. Alles nochmal, scheiße, ich muss die nochmal zum Messen Salztabletten kaufen und Schnürsenkel reißen oder was auch immer.
Habe ich genug Gummibänder? Babypuder, Puder habe ich vergessen. Ah, Mist. Also alle Age-Grouper, Profis, wer auch immer hier noch zuhört, habt Spaß, raced, als ob euer Leben davon abhängt, gebt alles, wie Nils so schön gesagt hat, dann könnt ihr auf jeden Fall, egal was der Outcome ist, zufrieden sein, wenn ihr bis zur Finishline alles gebt und habt einfach Spaß draußen. Ich werde es auf jeden Fall von Sekunde 1 am Screen verfolgen. Das ist irgendwie dann doch wieder so dieses Ding, die WM, das willst du dir nicht entgehen lassen. Und ich hab echt Bock, ein letztes Mal nochmal Nizza zu gucken, wo es dann im Oktober schon mal wieder mit den Frauen nach Hawaii geht und dann nächstes Jahr alle zusammen wieder. Aber irgendwie ist es dann doch so, man hat immer gedacht, das muss nach Hawaii, aber dieses Nizza-Ding gibt halt dann doch irgendwie nochmal so eine extra Edge irgendwo, was auch das Profirennen vor allen Dingen angeht. Beim Amateurrennen sind wir uns, glaube ich, einig, da hast du auch schon gesagt, ist es einfach so, dass auch bei dir sieht man daran, bei deinen Athleten, dass alle, wenn sie die Wahl haben, sich dann doch für Kona entscheiden und auf die Kona-Quali gehen und nicht auf die Nizza-Quali. Und das zeigt auch einfach dann, das Stellenwert bei Altersklassenathleten einfach, dass da ganz klar nach Kona hingehört, dass der richtige Weg auch ist. Aber es ist trotzdem spannend auch, über ein etwas anderes Rennen zu sprechen für eine
WM. Also ich finde auch bei den Profis, dass die nach Hawaii gehören, aber ich sehe das 100% genauso wie du. Deswegen, ich habe es ja letztes Jahr auch schon mal gesagt, ich finde, dass wirklich Nizza die Ironman-Europameisterschaft sein sollte. Also auch wenn ich jetzt natürlich Ärger kriege, weil die natürlich super sind in Hamburg und in Frankfurt. Aber ich finde auch da dieses Geschlechter-Splitting nicht wirklich gut. Ich finde, man sollte wirklich Nizza als zweitwichtigstes Rennen, das zweitwichtigste, wichtigste Rennen der Welt ist natürlich die Challenge Rot, aber so nach Hawaii, der wichtigste Ironman, sollte einfach Nizza bleiben in Form der Europameisterschaft, was dann auch für die US-Amerikaner einfach aufgrund der Punkte im Pro-Ranking nochmal zwischen den normalen Pro-Races, also den Pro-Tour-Races und Hawaii dazwischen ist, also dass du halt einfach nochmal ein Rennen hast, was eine ähnliche Wertigkeit hat wie Hawaii, natürlich nicht ganz so groß, aber wo du halt auch mehr Quali-Plätze hast als bei den Kontinentalrennen und dass du halt einfach Nizza dann wirklich so im Sommer als Rennen hast. Ich meine, das ist im Juni, das könntest du vielleicht ein klein bisschen auf Ende Juni legen oder vielleicht auch Anfang Juli oder Ende Juni ist vielleicht schon ganz gut, Mitte Juni. Aber dass halt Nizza einfach wichtig bleibt, weil genau wie du sagst, es ist wirklich eine super coole Race-Location, die Bilder sind toll. Offensichtlich scheint es auch in der Stadt, ich meine, die 73 WM ist ja auch nicht ohne Grund dahin gekommen, dadurch hält man es so ein klein bisschen, aber die Stadt will es wohl auch, also die Kommunen scheinen dahinter zu sein, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, das ist ja oftmals ein Problem in Deutschland, dass halt einfach die Städte keinen Bock mehr darauf haben, was sehr schade ist, was auch der große Plus in Rot ist, weil halt einfach Rot das atmet und lebt, so, das wird ja auch transportiert, aber ich finde das voll, wie du sagst, also ich finde auch Nizza ist wirklich eine coole Location und vielleicht sollte Ironman einfach daraus so ein B-Rennen machen, A-Rennen ist Kona, B-Rennen ist Nizza und alle anderen Rennen sind die C-Rennen, das finde ich irgendwie ganz cool, aber auch von meiner Seite her, wie Nicky Boy gesagt hat, allen Startern, also seid vor allem schon richtig stolz, dass ihr es geschafft habt, bei der WM zu starten, das ist ja schon richtig, richtig cool. Und wenn dann morgen wirklich das Herz, dieser Moment vorm Start, so die 2 Stunden vorher, wenn du richtig, richtig aufgeregt bist. Also ihr habt halt einfach super hart dafür gearbeitet und seid dabei, euch jetzt am Sonntag einen Traum zu erfüllen. Und das Adrenalin hilft euch, sage ich auch immer. Aber wie Nicky Boy sagt, genießt das und nicht gehen lassen. Also gehen ist kein Sport. sondern das Ding durchziehen.
Sehr gut. Dann ganz viel Spaß. Wir haben ja schon gesagt, alle, die nicht racen, beim Gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da werden wir dann darüber reden, ob unsere Tipps hier richtig funktioniert haben oder nicht. Und können wir auch schon mal ankündigen, nächste Woche. Oh, nächste Woche gibt es noch das letzte Update für Nils Marathon.
Nächste Woche ist Race Week.
Nächste Woche ist Race Week. Vielleicht nur ein Wort. Bist du on track?
Nee, der letzte 30er hat mich gebrochen. Der letzte 30er ging nicht gut. Ich habe ihn durchgezogen, aber nicht so wie geplant. Aber das nehme ich mal als gutes Omen. wenn die Generalprobe...
Können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, Nils, was da los war?
Ja, ist...
Und dann...
Das machen wir nächste Woche.
Gucken wir, was Berlin
nächste
passiert.
Woche ist schon wieder Race Week. Für mich sogar die noch wichtigere. Aber, aber der letzte Long Run jetzt am Sonntag, der wird definitiv irgendwie um Nizza rum geplant. Also eigentlich will ich es während des Radfahrens machen. Aber die Radstrecke ist halt so, ich weiß ehrlich gesagt nicht wann. Und das sind schon nochmal so 1:40 will ich nochmal laufen. Also... Dass ich sehe mich dann doch schon abends laufen, wenn der Sieger feststeht. Wenn der Sieger,
15 Uhr sind es im Ziel.
Der Sieger feststeht.
Perfekte Laufzeit.
So, Deckel drauf.
Sehr gut.
Und allen viel Spaß beim.
Oh, ich habe eine Idee. Weißt du, was du machen kannst?
Na, schieß los.
Du nimmst dir dein Handy mit und du gehst laufen, wenn die aus der Wechselzone raus sind. Und nimmst du dein Handy mit AirPods und lässt den Kommentatorton an beim Laufen.
Oh.
Dann fühlst du dich, als wenn du auch auf der Strecke wärst.
Achso, das stimmt natürlich. Aber dann wird es schwer, sich an meine Pace zu halten. Und es ist auch frustrierend. Wenn du dann Race Pace läufst und hörst Vierer Schnitt und dann hörst du, dass Blumi da einen 3,15er Schnitt lang marschiert, dann nee. Kleiner Spoiler, über die Vierer Pace hätte ich mir bei meinem letzten Long Run gefreut, wenn das Race Pace gewesen wäre.
Gut, damit beenden wir das Ding. Nächste Woche gibt es ja auch so ein guter Cliffhanger, Nils. Und wir hören das nächste Woche. Ciao, ciao.